Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Der Podcast Nummer 1 heute mit der Formel 1. Und der Frage, wir alle erleben ja den Hype, aber wie cool ist es eigentlich, in der Formel 1 zu arbeiten? Was braucht es überhaupt für ein Mindset, um in diesem High-Performance-Business bestehen zu können? Er sagt es uns von Nico Hülkenberg, dem einzigen deutschen F1-Piloten, der Berater und Wingman Raoul Spanger.
Die Formel 1, die ist am Boom, da passiert so viel. Und es gibt unfassbar viele Interessen, die sich dann auf diesen 400 Metern Fahrerlager abspielen. Also oberstes Interesse vom Fahrer ist, der will schnellstmöglich fahren. Das Team hat das gleiche Interesse, dann hat man auch die Teamsponsoren drumherum. Die wollen natürlich möglichst viel mit den Fahrern aktivieren. Die F1 möchte die ganzen Interviews führen, möchte auch globale Partner teilweise happy machen. Dann hat man teilweise Veranstaltungen von Teamsponsoren außerhalb der Rennstrecke. Medien, die natürlich irgendwie von den 20 Protagonisten oder 30 mit den Teamchefs das haben wollen. Irgendeine coole Aussage, die natürlich auch dafür sorgt, dass die Einschaltquote. Es gibt so viele Interessen.
Das ist mal eine Job Description. 270 bis 280 Reisetage im Jahr. In 12 Monaten durch 21 Länder jetten. High Speed in 24 Zeitzonen. Keine Fehler, denn jede Sekunde kostet Millionen. Das ist die Challenge für alle, die in der Formel 1 Karriere machen wollen. Willkommen im Business von Raoul Spanger. Vollgasvertrauter von Nico Hülkenberg, der Mann für die Ideallinie on and off grid. Ich habe ihn jetzt zum Boxenstopp in ein ganz besonderes Hotel gewunken. The Flag München M. Die Zielflagge für einen der krassesten Jobs der Welt. Yes in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Game Changern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Raoul, willkommen bei Tomorrow.
Tom, mein Lieber, grüß dich. Schön hier zu sein. Wir hatten ja ein paar Versuche gehabt. Jetzt klappt's finally. Schön mal, dich hier wieder in München zu sehen.
Vor allem, dass du endlich mal einen Boxenstopp hier in München machst. Ich meine, du bist so krass in der Welt unterwegs. Und ich habe mir überlegt, Mensch, wie kann man dich am besten kriegen? Und habe mir hier The Flag ausgesucht. The Flag in München, weil ich dachte, wenn dich was stoppen kann, dann ist das wenigstens hier eine Flagge, eine Zielflagge.
Ja, das stimmt. Ich bin wirklich gar nicht mal so wenig unterwegs. Und jetzt rund um die Tage, hier findet die IAA in München statt. Perfekte Aufhänger und du bist ja auch ein spontanes Kerlchen, hab dich ja glaube ich vor 2 Wochen dann angefunkt, wird das passen und ja, schön, dass es geklappt hat.
Ja, perfekt. Sag mal, aber du kommst jetzt gerade nicht von der IAA, sondern du kommst aus Herzogenaurach und wenn jemand wie du in Herzogenaurach ist, hat das wahrscheinlich einen besonderen Grund. Lass mich mal überlegen, da gibt es 2 große Companies, die eine heißt Puma, die andere heißt Adidas. Wo kommst du her?
Hol mal kurz aus, letzten 24 Stunden, also vor 24 Stunden war ich noch in Italien, in Monza, da sollte für uns der Grand Prix in Italien stattfinden. Ärgerlicherweise musste Nico nach der Formationsrunde das Auto schon abstellen. Haben wir schnell verpackt, Mund abgewischt und sind dann abends nach Nürnberg geflogen. Waren da eingeladen von Adidas. dem künftigen Ausrüster vom Audi F1-Team, das Team, das Nico dann künftig repräsentieren wird, für das er fahren wird. Und die hatten eine wichtige interne Veranstaltung und da hat uns der CEO gebeten, mal vorbeizukommen. Also den Teamchef von Audi, Gabriel Bortoletto, seinen Teamkollegen und Nico. Und da waren wir heute Morgen. Die Jungs haben eine sehr gute Performance hingelegt und dann bin ich flott hergeschossen und jetzt bin ich hier.
Okay, wow. Tomorrow ist ein Business-Podcast, das heißt gleich von der Business-Side, big neuer Deal. Nico Hülkenberg geht mit Adidas.
Ja, das ist nicht nur Nico Hülkenberg, das ist das Team. Also Audi hat vor ein paar Jahren ein Formel-1-Team gekauft, Sauber Motorsport oder die Unternehmung Sauber Motorsport und das wird künftig zum Audi F1-Team. Und das Team, das wird jetzt seit anderthalb, zwei Jahren richtig groß aufgebaut. Für Adidas, die auch frisch in der F1 am Start sind, seit genau Anfang dieses Jahres mit Mercedes F1 und jetzt ab 26 auch mit Audi, ist das natürlich ein Riesending und extrem cool, so eine deutsche Marke zusammen mit Audi, dann noch ein deutscher Fahrer mit Nico, das ist natürlich echt eine spannende Story.
Und total spannend, gerade weil natürlich Adidas raus ist aus der Fußballnationalmannschaft. Sind sie rausgegangen oder nicht freiwillig rausgegangen, sondern rausgedrängt worden von Nike?
Genau.
Und jetzt gehen sie in die Formel 1.
Richtig. Der CEO von Adidas, der Björn Gulden, der war auch lange Zeit bei Puma, hat da das Thema Motorsport angeschoben und ist jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren ist er bei Adidas am Werkeln und hat das Ende mit dem DFB scheinbar als Chance verstanden, dass man ein gewisses Budget übrig hat und das wird jetzt künftig dort investiert, bei Mercedes und Audi, zwei riesen Automarken, eine Ultra-Geschichte und freuen wir uns sehr darauf, die drei Streifen künftig zu repräsentieren.
Okay, wow, Glückwunsch. Aber Raoul, bevor wir jetzt so in das richtige Formel-1-Business gehen, lass uns mal erstmal über dich sprechen, weil du hast einfach einen Job, den ich so krass finde und wo ich ganz sicher bin, dass dich unglaublich viele wahrscheinlich hier auch aus der Tomorrow-Community drum beneiden, weil du einfach in der Formel 1 arbeitest, du bist Teil von der Formel 1 und bitte, wie geil ist es, in der Formel 1 zu arbeiten? Sag's uns.
Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist extremst kräftezehrend auch, aber einfach eine wahnsinnige Reise, die man da jedes Jahr antritt. Mit so vielen unterschiedlichen Orten, die man sieht, mit unglaublich vielen Challenges, kleinen Challenges, großen Challenges. Aber am Ende macht's wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin sehr froh, ein paar Entscheidungen getroffen zu haben, die mich in diese Richtung gebracht haben und bin auch demjenigen, welchen, der mir das ermöglicht hat, Nico Hülkenberg, auch wahnsinnig dankbar. Der hat mir vor 6,5 Jahren haben wir uns das erste Mal kennengelernt und darüber haben wir die Jahre hinweg ein extremst gutes Verhältnis aufgebaut, von beider Seiten mit viel Vertrauen geprägt und der hat gesagt, Junge, dich brauche ich und seitdem darf ich halt an seiner Seite eine Art Wingman sein, bin ein Berater, der ihn in gewissen Themen, die ja nicht das Gaspedal und die Bremse betreffen, anleitet. Vor allem in Sachen Kommunikation, in Sachen Partnerships oder auch das Bindeglied zwischen ihm und dem Team. Da gibt's, werde ich gleich nochmal erzählen, so viele Interessen inzwischen, die in der Formel 1 unterwegs sind. Und ja, da bin ich mit ihm ein starkes Duo geworden. Und das macht auch gerade, weil wir so eng und gut zusammenarbeiten, wahnsinnig viel Spaß.
Kann ich mir vorstellen, das sieht man euch auch an, aber du hast gerade das Stichwort so Reise gegeben und wir sind so jetzt zum Ende der Sommerferien, alle kommen aus dem Urlaub zurück und sagen, hey, wo warst du im Urlaub? Ja, Mallorca, Ibiza. Wenn es krass ist, sagen mal Leute, ja, ich war auf Bali oder Australien oder New York, name it. Und wenn ich dich fragen würde, wo warst du im letzten Jahr, dann hast du eine Liste an Städten und Ländern. Ich muss die einfach mal kurz vorlesen für alle aus der Tomorrow-Community, die nicht so tief drin sind, um einfach mal zu verstehen, was es für dich bedeutet zu reisen, was für dich einfach nur mal das Arbeitsjahr Reisen bedeutet. Das bedeutet, du reist nach Melbourne, nach Shanghai, nach Japan, Suzuka, Bahrain, Saudi-Arabien, Miami, Italien, Imola, Monaco, Barcelona, Kanada, Salzburg. Dann reist du weiter nach England, Silverstone, weiter nach Belgien, Spa, Holland, Zandvoort, Italien, Monza. Dann geht's nach Aserbaidschan und dann reist du nach Singapur, dann geht's nach Amerika, Texas, Austin. Dann geht's nach Mexiko, weiter nach Sao Paulo, nach Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Und das einfach mal innerhalb eines Jahres.
Ja, ich habe mir das ehrlicherweise noch nie so in kürzester Zeit durchgelesen oder angehört. Eigentlich guckt man sich den Plan zwar an und man weiß, was passiert, aber klingt sehr furios und es klingt auch super special. Da muss man das auch ein bisschen einordnen. Man ist natürlich an diesen ganzen Orten und das ist sehr besonders. Es kostet sau viel Zeit, man muss mit den Jetlags klarkommen. Man ist an diesen Orten aber auch nur für eine gewisse Zeit, von Dienstag bis Sonntags, und dann geht's direkt weiter. Man ist jetzt nicht so richtig präsent. Es klingt cool, wenn man sagt, wow, ich war jetzt gerade in Miami und alle denken sich, cool, wahnsinnig, Miami Beach, alles heftig. Lifestyle, South Beach, bestimmt eine mega Zeit gehabt. So ist es nicht. Also unsere Tage sind von morgens um 9 bis abends um 9, manchmal sogar länger, komplett durchgetaktet. Und du fährst zwischen dem Hotel und der Rennstrecke, davon siehst du manchmal ein bisschen was. Und wenn du dir die Abende clever legst, dann kannst du eventuell noch abends noch mal essen gehen. Ich persönlich gehe super gern laufen, um auch noch ein bisschen was von den Städten mitzubekommen. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass man die Städte so erlebt, als wäre man da im Urlaub. Man schießt rein, wird unglaublich viel Energie, die man in diesen 5 Tagen dann dort lässt. Dann bemüht man sich aber auch zügig weiterzukommen, weil man hat ja auch nicht so viele Tage, um aufzuladen. Und jetzt zum Beispiel in Melbourne sind wir dann am Montagmittag direkt nach China geflogen, um schnellstmöglich da anzukommen, ein bisschen zu setteln. Es ist eine andere Kultur. Du musst dann kurz auch da klarkommen. Ich meine, Australien, China sind 2 verschiedene Welten. Und es gibt jetzt nicht so richtig viel Zeit, um das alles zu genießen. Das muss man schon sagen. Und man muss auch wirklich auf sich achten, weil die ganzen Reisen, die ganzen Jetlags, die Zeiten im Flieger, die kosten Kraft. Und da muss man, also mein persönlicher Ansatz ist es, ein Stück weit selbst wie ein Sportler zu leben. Und habe meine Routine, 6-mal die Woche mache ich Sport, meistens morgens, ernähre mich sehr gesund, krank werden ist ganz schlecht, weil sitzt du mit einem fetten Schnupfen im Flieger, 10.000 Meter Höhe, das macht Druck ohne Ende, da hast du keinen Spaß dran. Also man muss auch schon selber darauf achten, dass man da fit und gesund bleibt. Und bei allem, was man dann so mitbekommt, und natürlich ist es auch cool und man hat seine Momente und dann geht man mal am Miami Beach eine Runde laufen. Das ist auch special natürlich, aber am Ende ist es auch Arbeit und nicht so, wie andere Leute dann ja die Orte erleben. Gibt's auch eine schöne Anekdote, finde ich, in Zandvoort, da waren wir letzte Woche. Da hast du die ganzen verrückten Holländer, im positiven Sinne, die bierselig auf ihren Tribünen stehen, sich total darüber freuen, ihren Max Verstappen zu sehen. Und wir sind in der Strecke drin, am Hasseln, geben Gas, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und drumherum haben halt alle irre Spaß. Und du selber denkst dir, Mist, am liebsten wäre ich auch eigentlich auch einmal, nur für eine Stunde da draußen und würde mir jetzt ein schönes Bierchen zischen. Aber klappt halt nicht. Deswegen aber nichts, kein Grund, sich zu beklagen. Die ganzen Reisen machen auch was mit einem persönlich. Du kriegst ein wahnsinniges Weltbild rein, kriegst auch Weltstimmung mit. Jetzt vor ein paar Jahren ist man wahrscheinlich noch mit einer anderen Stimmung nach Amerika gereist. In gewissen Teile zumindest. Und jetzt merkst du natürlich auch, da hat sich was getan. Einreise ist nicht mehr ganz so einfach. Und auch genauso in China und in Japan mal sowas mitzubekommen. Wie ticken die Kulturen dort? Und eigentlich, also vor 10 Jahren da dachte ich noch, China und Japan sind wahrscheinlich gar nicht so verschieden. Sind komplett verschieden. Und sowas mal mitzubekommen, einfach spannend. Deswegen auch hier viel Dankbarkeit, die ganzen Reisen, ja, oder in einem Jahr einmal um die Welt, oder 5-mal um die Welt reisen zu dürfen.
Total spannend, aber nimm uns bitte mal mit in die Details. Wie viele Reisetage hast du im Jahr?
Ja, ich habe das versucht auszurechnen im Vorwege für dieses Gespräch. Das klappt aber nur so bedingt. Ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ich verreise, glaube ich, 80 Tage im Jahr nicht. Die bin ich dann effektiv zu Hause, um zu rechargen, aber 280 Tage bin ich schon gefühlt unterwegs.
270, 280 Tage? Krass, ja. Wahnsinn. Wenn du sagst, dass du fliegst und du sagst, ja, manchmal ist die Einreise schwierig, wie stelle ich mir das vor? Nochmal, wir kommen alle aus dem Urlaub, jeder hat seine Reise gebucht, irgendwie mit der Fluggesellschaft ist da hingefahren. Was bedeutet das, wenn du reist? Buchst du dir einfach über Lufthansa oder Eurowings oder whatever einen Flug oder steht da immer am Flughafen schon die Formel-1-Maschine oder gibt es da für euer Team eine sauber Motorsportmaschine? Wie reist du?
Es gibt unterschiedliche Ansätze. Bei uns funktioniert das so, also das muss man dann einen Ticken weiter ausführen. Das Team Hülkenberg, wir haben ein eigenes Team im Sauberteam sozusagen. Da haben wir Nico als Fahrer, dann gibt's im Hintergrund noch seinen Anwalt, der sich um die ganzen rechtlichen Themen kümmert. Wir haben ein starkes Travel-Team, bestehend aus 2 Personen. Wir haben einen Physio, der sich um das Wohlbefinden von ihm kümmert. Und das ist so das Kernteam. Und die 2 Damen, die im Hintergrund die ganzen Reisen organisieren, eigentlich so ein bisschen Head of Chaos sind, weil ohne die beiden würden wir alle wahrscheinlich sonst wo stranden. Die organisieren alles. Mit denen wird abgestimmt, welche Reisen werden gebucht. Die buchen alles. Die haben auch einen extrem großen Erfahrungsschatz, zu wissen, bei welchen Einreisen können es tricky werden. Dann wird man teilweise schon mal im Flugzeug abgeholt und dann über den Beschleunigungsstreifen am Flughafen an den ganzen Menschenmassen vorbeigebracht. Aber an sich ist unser Team auf sich alleine gestellt und wir sorgen dafür, dass wir möglichst effizient von A nach B reisen. Das kostet viel Zeit und Kraft und ist auch ein Skill, den man haben kann. Also das ist, gibt nicht nur die Competition auf der Rennstrecke, wer kommt als schnellstes ins Ziel. Es gibt auch so eine insgeheime Competition, wer reist am effizientesten an und am schnellsten wieder ab. Also da wird sich auch unter den Fahrern duelliert, wer die beste Reiseplanung hat. Und dann hast du noch die unterschiedlichsten Grand Prix. In Europa sind die Wege kurz. Da kannst du mal natürlich, also da nutzt Nico Germann ein Privatjet zusammen mit anderen Fahrern, zusammen, dann teilt man sich das. Dann hast du die internationalen Flüge, fliegst du teilweise von Las Vegas nach Doha, weil das nächste Rennen ein Wochenende später stattfindet. Da kannst du nicht mit dem Privatjet hin. Das ist irgendwie ein Dreistopper, unfassbar nicht nachhaltig. Da nutzt du natürlich einen normalen Jet. Und da muss man sich auch frühzeitig um die richtige Linie kümmern, dass man halt auch auf dem Flieger ist. Da ist schon eine Menge Logistikarbeit im Hintergrund nötig, dass man dort möglichst komfortabel und mit so wenig Zeitaufwand wie möglich reist.
Ich hab nach Silverstone gehört, dass Max Verstappen mit seinem Privatjet angeblich gewartet hat auf dem Rollfeld, dass Nico mit ihm mitkommt und Nico ist später gekommen, weil er zum ersten Mal aufs Podest gekommen ist und noch feiern wollte.
Ja.
Ist das Gerücht oder stimmt es?
Ja, das ist ein Gerücht, aber ein Teilgerücht. Also Max und Nico, die verreisen schon ab und zu mal zusammen, die verstehen sich ganz gut und ich glaube, Nico ist auch ein unkomplizierter Zeitgenosse, den kann man mal easy mitnehmen. Und an dem Wochenende ist alles ein bisschen unplanmäßig gelaufen. Nico hat nach 238 Starts das erste Mal es geschafft, das Auto aufs Podest zu stellen und keiner von uns war auch nur annähernd darauf vorbereitet. Er kam von Startplatz 19, hat mit vielen gerechnet, aber nicht mit einem Podium und da musst du wissen, normalerweise steigt man aus dem Rennauto aus, also der Fahrer, und der hat dann kurz 3 Minuten Zeit, sich zu erholen, durchzuschnaufen und dann geht's rein in alle Interviews. Dann spricht er mit 20 TV-Kameras und erst dann geht er zurück in sein Motorhome. Bist du aber auf dem Podium, hast du natürlich erstmal den Moment, dass du ganz kurz Rede und Antwort stehen musst unterm Podium. Dann geht's hoch, dann musste er noch seinen Helm irgendwo deponieren und wusste nicht so richtig wohin. Der Lando Norris hat Gott sei Dank ihm da ein bisschen geholfen und danach ging es dann für ihn zu den Interviews und dann hoch in die Pressekonferenz. Und da war Nico eigentlich schon viel zu spät für diesen Flieger und dann habe ich dann den Manager von Max informiert, dass das hier heute hinten und vorne nicht hinhauen wird. Er hat noch angeboten zu warten, aber du kannst ja auch nicht nach so einem Riesenerfolg dann innerhalb von 3 Minuten verschwinden und dann haben wir noch ja das Motorhome vom Team in Silverstone 5 Stunden abgerissen, da richtig einen drauf gemacht und sind dann nach London und von dort am nächsten Tag in die Schweiz, um mit dem Team dort zu feiern. Es war von Max lieb gemeint, aber es war nicht möglich, an dem Sonntag mit ihm zu fliegen.
Aber das heißt, von der Logistik her, wenn du das Rennen gewonnen hast, du bist super gefahren, stellt sich immer noch die eine Frage, verdammt nochmal, wie kommst du wieder weg? Wie kommst du zum nächsten Ziel? Das ist wirklich eine entscheidende Frage.
Ja, genau. Aber bei uns war es auch außerplanmäßig. Also ein Max Verstappen, der damit kalkuliert, ein Rennen zu gewinnen, der hat da schon der weiß, dass das kommen kann. Der feiert wahrscheinlich seinen Sieg auch nicht ganz so extremst ausgelassen, wie wir das Podium. Da hat sie natürlich auch viel bei uns aufgestaut, also jetzt beim Team von Nico, aber auch beim Team Sauber, für das wir fahren. Die haben auch ewig kein Podium gehabt und da kam einfach so viel zusammen, dass, glaube ich, alle ein bisschen Feierbedarf hatten. Das war eine kleine Ausnahme.
Du hast gerade Privatjet erwähnt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass eigentlich alle Formel 1 Piloten ausschließlich Privatjet fliegen. Ist das auch ein Gerücht oder ist das Fakt?
Nee, das ist ein Gerücht. Also es gibt 2 Fahrer, die haben einen eigenen Jet und andere, die buchen sich natürlich ganz gern mal ein. Wir sind in der glücklichen Position, dass wir da auch noch einen persönlichen Partner haben mit HNR, die einspringen, wenn es mal brennt. Aber einen eigenen Jet zu besitzen, ist auch wahnsinnig, wahnsinnig kostenintensiv. Da muss man eine eigene Flotte haben, eine eigene Crew haben und dann sieht das rentiert, musst du auch entsprechend verdienen heutzutage. Deswegen kann man sich eigentlich einfach überlegen, wer einen hat und wer nicht.
Okay, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen Mathematik. Dann lass mich mal raten. Wahrscheinlich Max Verstappen wird einen eigenen Jet haben.
Richtig.
Okay, Max Verstappen habe ich gelesen, dass der 65 Millionen Euro im Jahr verdient. 65 Millionen Euro.
Also die Summe kann ich nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Aber wenn man mal das Rennen auch gestern betrachtet und wie gut Max einfach fährt und auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen, der ist wahrscheinlich jeden einzelnen Taler wert, den er verdient.
Da müssen wir gleich noch drüber reden, weil das Erstaunliche ist ja auch, dass er jetzt mal wieder gewonnen hat, dann aber auch so lange nicht gewonnen. Wie kann das eigentlich sein, dass sich Machtverhältnisse in der Formel 1 so schnell verschieben?
Ja.
Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Aber wer ist jetzt der zweite Fahrer? Mein Tipp ist natürlich Lewis Hamilton.
Der hatte mal einen. Man muss aber dazu sagen, ein eigener Jet ist jetzt auch nicht so ultra cool für das Image. in der heutigen Zeit, muss man auch drüber nachdenken. Und ich glaube, Louis hat deswegen mal gesagt, er hat keinen eigenen Jet mehr. Der mietet sich mal lieber ein, wenn er einen braucht. Nee, Fernando Alonso, der hat, glaube ich, noch einen eigenen Jet.
Okay, wow.
Auch schon seit Ewigkeiten dabei und pleatsches Kerlchen.
Interessant, interessant. Aber zumindest vom Business her ist, glaube ich, Lewis Hamilton ganz weit vorn. Fast 100 Millionen bekommt er bei Ferrari, habe ich gesehen. 65 Millionen als Basisgrundlohn und mit allen Rechten, die er noch dazu verkaufen kann, Bildrechten, Namensrechten, Sponsoring, Fees, die er bekommt, kann er auf 100 Millionen kommen im Jahr.
Lewis ist outstanding, muss man schon sagen. Siebenfacher Weltmeister, der über die Jahre hinweg sich immer wieder neu erfunden hat, auch in der Außendarstellung. Als er in die Formel 1 kam, für mich war das noch so ein absoluter Performer und der aber schnell gemerkt hat, er kann die Plattform F1 für sich ganz anders nutzen. Der hatte mal Nicole Scherzinger als Freundin sogar zu dem Beginn und der ist ja eigentlich ein Popstar in diesem Sport. Der entfaltet sich so, der nutzt die Bühne wie kein anderer, der inszeniert sich wie kein anderer, der macht sich da wahrscheinlich auch Gedanken zusammen mit seinem Team, auch wie er den Wechsel zu Ferrari verkündet hat, wie er dort vor dem historischen Ferrari-Gebäude steht mit den 7 offenen Türen und dann das 8. Fenster ist verschlossen, um anzudeuten, diesen Titel würde ich mit Ferrari gewinnen. Der ist so ein bisschen über den Dingen schwebt, das stimmt schon, was die Außendarstellung angeht. Aber er kommt auch an seine Grenze jetzt im Sportlichen, weil der hat natürlich eine Menge Erwartungen mitgebracht, als er zu Ferrari gegangen ist und da kommt er gerade nicht so richtig hinterher und da auch in einem anderen Interview auch schon die Leute spüren lassen, dass er an sich zweifelt. Das ist dann so ein bisschen die Schattenseite auch, weil in der Formel 1 kannst du heutzutage, natürlich kannst du die Bühne nutzen, du kannst viel kommunizieren, aber der Sport ist so transparent geworden, du kannst da nichts verstecken. Im Fußball kannst du den Ball mal nach links oder nach rechts spielen und dir ein bisschen Selbstvertrauen damit irgendwie erarbeiten. In der Formel 1, wenn du irgendwo einen kleinen Fehler hast, die Performance nicht sitzt, ist es alles offensichtlich, die Ingenieure verstehen es. Du kannst deine Emotionen auch nicht verstecken, wenn der Teamkollege konstant schneller ist. Und das sieht man, finde ich, Lewis jetzt dieser Tage auch an. Und der macht sein Gehalt auch nur halb so happy. Weil der Lewis, der vor ein paar Jahren noch in der F1 war, der hatte meiner Meinung nach eine andere Körpersprache.
Ja, spannend, dass du das sagst. Der größte Unterschied zu anderen Sportarten, sag ich mal, wie Fußball, Basketball, NBA, NFL und so weiter, ist ja vor allem, dass die Mikrofone ständig on sind. Und wenn du Lewis Hamilton nimmst und er wirklich ins Mikrofon spricht beim Rennen und sagt, ich bin absolut nutzlos,
ja,
und Millionen, fast Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt hören das, dass ein siebenfacher Weltmeister plötzlich sagt, ich bin total nutzlos. Wow, das ist ja schon ein Statement.
Das war ein Statement und das hat auch wirklich tief blicken lassen. Also die Formel 1 ist ein solch transparenter Sport geworden, das ist, glaube ich, mit keiner anderen Sportart zu vergleichen. Die Sportler, die steigen aus ihrem Auto aus, kommen gefühlt vom Platz, ob das der Tennis-Fußballplatz ist, dann dürfen sie ganz kurz durchatmen, müssen sich wiegen und das Erste, was sie machen, sie treten vor Mikrofone, müssen sich erklären. Wenn es gut gelaufen ist, sind das die leichtesten Gespräche, aber es läuft nicht immer gut. Und dann kommen halt diese Momente zustande und man muss sich dann erklären. Und das sind immer sehr, so unmittelbar nach einer Session, in der es nicht läuft, da ist man auch angreifbar. Und der Lewis, offensichtlich ist sein Panzer ein bisschen dünner geworden und dann kommen solche Aussagen zustande. Und dann hat man natürlich auch noch die Netflix-Mikrofone, die nonstop umher sind. Die nutzen ja das Paddock, das ist ja wie eine eigene Produktion oder Produktionsstätte, die für die bereitet ist. Überall sind Mikrofone, Kameras, die noch so kleine Emotionen erhaschen und dann auf ihre Art und Weise verwenden. Manchmal auch gar nicht so richtig, zu der Situation passend. Also manchmal passiert ja, wird über Netflix was gezeigt, was im März passiert ist. Wird so getan, als sei das im September bei einem ganz anderen Rennen gewesen, weil da einfach so viele Emotionen im Spiel sind. Und es gibt halt ja, wie gesagt, keine andere Sportart, glaube ich, bei denen sich die Protagonisten so oft rechtfertigen müssen. Und um das einmal noch mehr auszuführen, es gibt ja donnerstags, ist immer der Medientag, da sind alle Fahrer dazu verpflichtet, gewisse Interviews zu führen. Einmal von der FIA vorgegeben, offizielle Medienrunden, Pressekonferenzen, dann gibt's noch andere Journalisten, die vor Ort sind und die natürlich wissen wollen, hey, was ist los, warum läuft's gut, warum läuft's schlecht, wie läuft's nächstes Jahr, da ist natürlich ein Rieseninteresse vorhanden und das ist ein Pflichttag, das muss passieren, so, und dann hat man am Freitagabend verpflichtete Interviews, um über die Trainingssessions zu sprechen, dann muss man nach dem Qualifying alle TV-Stationen darüber informieren, wie war's, warum war's so und wie könnte es morgen im Rennen laufen und nach dem Rennen das gleiche nochmal. Ich glaube, wenn man einem Fußballer, der muss noch nicht mal zwingend nach dem Spiel ein Interview geben. Da wird dann ausgewählt, welche Spieler sagen was. Und die können dann mit ein paar Floskeln, glaube ich, sehr schnell diese Gespräche dann auch beenden. Das funktioniert in der Formel 1 nicht, da wird nachgebohrt. Und das ist nochmal ein ganz anderer Skill, den, glaube ich, ein Formel 1-Fahrer heute auch mitbringen muss im Vergleich zu anderen Sportlern. Dass man sich halt dieser Medienwelt, ja, dass man stark genug ist, die weit genug von sich wegzuhalten.
Das ist total interessant. Im Fußball, der Vergleich ist interessant, weil Mannschaften, Fußballvereine können nach dem Spiel bestimmen, welcher Spieler zum Interview geht. Die können also auch Spieler schützen. Aber als Formel-1-Fahrer schützt sich eigentlich nur der Helm, den die meisten noch auflassen. Ansonsten musst du aber Rede und Antwort stehen sofort. Ne?
Genau. Also wenn es mal richtig schlecht gelaufen ist, dann kannst du auch den Helm auflassen und gehst kurz mal zurück in deinen Motorhome und beruhigst dich. Aber innerhalb von 15, 20 Minuten musst du dann da erscheinen und dann deine Antworten geben. Und es wird natürlich auch registriert von Journalisten. Wenn du Wut in Brand mal ganz kurz an denen vorbeigehst, dann kannst du dir sicher sein, dass die Fragen eine andere Würze haben. Also
du bist immer mittendrin. Du hast gerade so nebenbei gesagt, na, Lewis Hamilton hatte heute eine andere Körpersprache. Siehst du das? Siehst du das auch aus deiner Beobachtung aus der Boxengasse, dass er sich anders bewegt, anders gibt?
Nee, ehrlicherweise habe ich gar nicht so viel Zeit, mich mit Lewis Hamilton zu beschäftigen, weil meine Aufgabe oder mein Fokus natürlich bei Nico liegt. Und man kriegt es aber natürlich nur mit, weil wir leben natürlich in einer totalen Bubble. Mein Instagram und alle sozialen Kanäle, da kriege ich natürlich alles mit, was dann so hochpoppt. Und wenn man dann Lewis jetzt immer mal wieder sieht in dieser aktuellen Verfassung, das fällt einem natürlich deutlich auf. Ist man jetzt so nicht gewohnt. Und das nutzt natürlich aber auch die F1 für sich. Wenn der Superstar struggelt, ist natürlich eine mega Story, Riesendrama. Netflix wird sich garantiert draufstürzen, erst hui und dann doch nicht so die Liebe, die man sich erhofft hat zwischen Lewis und Ferrari. Und natürlich kriegt man das mit, aber da habe ich jetzt auch gar nicht so den Kopf und die Zeit, mich zu lange mit Lewis zu beschäftigen, ehrlicherweise.
Aber dann lass uns meinetwegen über Max Verstappen reden, weil das System ist ja immer das Gleiche, das finde ich ja auch so spannend. Du hast so Stars, sag ich mal, nehmen wir Basketball, LeBron James zum Beispiel oder natürlich Fußball, Messi, Ronaldo, name it, all die super Superstars. Die sind ja immer super Superstars. Und dann bist du plötzlich in der Formel 1, da machst du wie Lewis Hamilton, wirst siebenmal Weltmeister und plötzlich fährst du nur noch hinterher. Und das auch erst in Mercedes hinterher, dann fährst du im Ferrari hinterher. Max Verstappen so dominierend, so der absolute Superstar, dass man gedacht hat, wow, der kann über jedes Wasser laufen. Und dann plötzlich, na, fährt er auch hinterher. Dann kommen da plötzlich so ein paar McLaren angefahren und er schafft es nicht mehr. Wieso ist das so? Wie kann das sein, dass diese Machtverhältnisse sich so schnell auch verschieben?
Da muss man natürlich ein Stück weit ausholen. Die Formel 1 ist unfassbar technisch und über die letzten Jahre hinweg wurde das immer technischer. Es gibt viel mehr technische Möglichkeiten, die Autos zu entwickeln. Es ist immer mehr Know-how vorhanden und wenn man mal so 10-12 Jahre zurückschaut, dann war Mercedes brutal dominierend. Das war kurz nachdem Michael Schumacher aufgehört hat, ist Lewis Hamilton von McLaren zu Mercedes gegangen und hat, glaube ich, 4-5 Weltmeisterschaften in Folge gewonnen. Und Mercedes hatte einfach die schlauesten, die fittesten, smartesten Leute und was passiert? Andere interessieren sich natürlich für diese Leute und dann haben sie viele Leute abgeworben und das ist dann eigentlich so ein Prozess, der häufiger stattfindet in der Formel 1. Red Bull hat Mercedes über Jahre hinaus herausgefordert, war immer nah dran, bis 2021 Max dann in diesem unfassbar kontroversen Rennen in Abu Dhabi es dann hinbekommen hat, ihn zu schlagen und sich zum Weltmeister zu krönen. Und das war dann so ein Wendepunkt, als Mercedes wirklich, glaube ich, viele schlaue Leute verloren hatte und viele dann bei Red Bull angeheuert haben. Und Red Bull war dann über 2 Jahre hinweg sehr stark und dann hat McLaren angefangen, die richtige Idee zu haben, die richtigen Leute zu haben, weil du hast natürlich einen super Fahrer, aber gleichzeitig muss das Material auch mitspielen. Bei Max, der ist mit sicherlich der beste Formel-1-Fahrer, aber jetzt hat man vielleicht auch ein paar schlaue Leute verloren. Der Adrian Newey ist zu Aston Martin gegangen, der wird sicherlich ein paar Leute mitgenommen haben. Der Teamchef von Red Bull ist gegangen worden, der Christian Horner, aus unterschiedlichsten Gründen. Und wenn so ein Konstrukt dann nicht mehr an einem Strang zieht, dann kann auch schnell mal die Performance ein bisschen nachlassen, wie man es bei Red Bull jetzt sieht. Und McLaren macht einen unfassbar unaufgeregten, super guten Job. Die ziehen an einem Strang, obwohl sie jetzt gerade 2 Fahrer haben und die um die WM fahren, kriegen sie es immer noch ganz gut gelöst, ohne dass sie sich crashen und in die Karre fahren. Und die sind gerade das Nonplusultra. Mercedes versucht seit Jahren wieder anzuschließen, kriegt es aber auch nicht hin, weil da irgendwas fehlt. Also es muss immer der richtige Mix aus den richtigen Fahrern sein, aber auch das Material muss passen, damit du wirklich konstant um die WM fahren kannst.
Aber was bedeutet das? Erklär's mal allen aus der Tomorrow Community, die nicht so tief in dem Business sind. Du bist der Wingman von Nico Hülkenberg. Wenn Nico Hülkenberg jetzt, sagen wir mal, nicht für sauber fahren würde, sondern für McLaren, die sind gerade die Nummer eins, würde er im McLaren am Wochenende gewinnen?
Ja, das ist natürlich sehr theoretisch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er vorne mitfährt, ist erstmal sehr hoch. Das muss man schon sagen, weil das Auto ist einfach eine absolute Waffe der McLaren, der ist richtig flott und der ist auch so viel besser als die anderen Autos, dass wahrscheinlich viele Fahrer, die jetzt in der Formel 1 sind, mit dem McLaren deutlich besser fahren würden als mit dem aktuellen Gerät. Muss man bei uns aber auch sagen, der Sauber letztes Jahr hat das Team 4 Punkte geholt, ganze 4, was zu einem beschaulichen 10. Platz geführt hat. Und da wurden aber im Winter die richtigen Schlüsse gezogen und man hat Updates gebracht, dass jedes Team entwickelt ja nonstop das Auto weiter, dass man immer neue Teile an das Auto bringt. Das kann Frontflügel sein, das kann der Unterboden sein, Heckflügel, und versucht, das Auto schneller zu machen. Und unser Team hat es hinbekommen, in Barcelona, ich glaube, das war das 9. Rennen, ein paar Teile ans Auto zu bringen, was signifikant die Performance verbessert hat. Und dann hat Nico es dann geschafft, vom 15. Platz auf den 5. zu fahren, hat in der drittletzten Runde, glaube ich, noch Lewis Hamilton überholt, mit diesem grünen Auto an einem Ferrari vorbei. Das war dann auch ziemlich lässig zu sehen. Und so geht's die ganze Zeit ein bisschen hin und her. Jeder versucht nochmal, das Auto besser zu machen, zu optimieren, um das Bestmögliche rauszuholen. Aber es ist natürlich schwer zu sagen, jetzt welcher Fahrer würde mit welchem Material. Es gibt ja Gründe, warum man bei dem Team ist. Und da muss man das Maximum rausholen. Das ist auch verschwendete Zeit, dann irgendwelche Theorien anzustellen, weil das ist...
Dann lass uns von der Theorie in die Praxis gehen und zurück zu deinem Job, arbeiten in der Formel 1, der Traumjob. Wie funktioniert jetzt das Reisen für dich? Das heißt, du hast jetzt das nächste Rennen, Aserbaidschan steht an. Du hast gesagt, ihr habt da jemanden, der für euch Reisen bucht. Kriegst du dann so ein paar Vorschläge nach dem Motto, Raoul, ich kann dich hier auf die Lufthansa buchen, da kannst du über mit der Zwischenlandung in Istanbul fliegen oder ich kann dich mit, keine Ahnung, Qatar Airways buchen, da kannst du direkt fliegen. Möchtest du einen Fensterplatz, möchtest du einen Gangplatz oder wie funktioniert das bei dir?
Das ist alles durchoptimiert. Also unsere beiden Travel-Expertinnen, die wissen ganz genau, wer von uns, also Nico, sein Physio und ich, wir fliegen zu allen Rennen. Wir drei sind immer so das Gespann bei uns im Team. Und da kennen die drei die Befindlichkeiten und die Reisen sind längst gebucht. Also das wäre jetzt viel zu spät. Wenn wir jetzt in die Planung für Baku gehen, dann werden alle coolen Flüge weg. Das haben wir schon vor Monaten eingetütet. Und dann haben wir eine kleine App, die ziemlich smart ist, die ganzen Reisen organisiert. Da kannst du genau einsehen, wer fliegt wann. Und da ist dann auch der Boarding Pass drin. Die nutzt du. Das ist Reisen für Doofe, ehrlicherweise. Du musst einfach nur schauen, wann ist der Abflug. Dann fährst du zum Flughafen, nutzt deinen Pass. Und wenn du noch einen zweiten Flug hast, dann hast du da dein Ticket drin. Und wenn du dann deinen Fahrer am Flughafen hast, der dich dann zum Hotel bringt, da hast du eine Telefonnummer. Und für das Hotel hast du dann die Check-in-Daten. Das ist ziemlich einfach gemacht. Hatte ich jetzt letztes Jahr im Winter ausgegraben. Und das macht das Reisen schon einfacher. Und du siehst halt auch, wann die anderen Jungs anreisen, dass man da eine Übersicht hat. Und bestenfalls reist man zusammen an. Dann ist das möglichst effizient, um zusammen reisen, macht ja auch ein bisschen mehr Spaß, als ja alleine irgendwo im Flieger zu hocken. Man muss aber definitiv gerne reisen, man muss auch Zeit mit sich alleine verbringen können und ich mag es gerne, im Flieger zu sitzen und mich vorzubereiten auf das Wochenende, einmal alles durchzuspielen, was denn passieren kann. Das einmal für dich so zur Erklärung. Eigentlich bin ich so eine Art Interessenmanager, wenn man es mal so ein bisschen runterbricht. Die Formel 1, die ist am Boom, da passiert so viel. Und es gibt unfassbar viele Interessen, die sich dann auf diesen 400 Metern Fahrerlager abspielen. Also oberstes Interesse vom Fahrer ist, der will schnellstmöglich fahren. Das Team hat das gleiche Interesse, dann hat man auch die Teamsponsoren drumherum. Die wollen natürlich möglichst viel mit den Fahrern aktivieren. Die F1 möchte die ganzen Interviews führen, möchte auch globale Partner teilweise happy machen. Dann hat man teilweise Veranstaltungen von Teamsponsoren außerhalb der Rennstrecke. Medien, die natürlich irgendwie von den 20 Protagonisten oder 30 mit den Teamchefs das haben wollen. Irgendeine coole Aussage, die natürlich auch dafür sorgt, dass die Einschlag vor. Es gibt so viele Interessen, die zusammenspielen. Und mein Job ist es, im Vorwege mir einen Plan zu machen, wie könnte der ganze Tagesplan aussehen, wie könnte das gut passen. Und wenn es dann in den Flieger geht, ist für mich so der Moment, dass ich nochmal das Wochenende durchspiele. Alle Möglichkeiten, was kann passieren, was kann auch schieflaufen. Wo müsste man vielleicht mal einen Plan B haben? Und dann landet man und dann geht's los. Und dann sollte man organisiert sein, weil dann so ein Wochenende, da ist Vollgas, da hast du kaum noch Möglichkeiten eigentlich zu justieren und der Plan sollte eigentlich stehen.
Und spielst du das Ganze in der First Class durch oder in der Business Class?
Nee, Tom, das hängt ganz davon ab, ehrlicherweise, wo es hingeht, weil teilweise heutzutage sind die Flüge unverschämt teuer geworden. Da fliegst du von, jetzt ein Flug nach Austin, da fliegst du von Kopenhagen via London nach Austin und da kostet ein Business Class Ticket irgendwie 11.000 Euro. Das ist ein Tagesflug, habe ich bedingt Spaß dran. Dann setze ich mich auch gerne in die Premium Economy, wenn man dann nur 3.000 Euro in Anführungsstrichen nur zahlt, ist dann okay. Nachtflüge sollte man dann schon in der Business Class sitzen ab und zu, weil du ja auch dann irgendwie diverse Meilen hast, kriegst du dann irgendwie ein Upgrade reingedrückt, aber First Class habe ich eigentlich, brauche ich nicht. Business Class reicht, wenn es lange Flüge sind, aber ich habe auch kein Problem, mich da in die Economy oder Premium Economy zu setzen, wenn die Preise wirklich horrend sind, weil jeder Fahrer auch schon auf sein Travel Budget achten sollte und über ein Jahr hinweg kommen einfach irre Kosten auf. Also da, wahrscheinlich für die Flugkosten sind es bei mir 70.000, 80.000 Euro im Jahr allein und dann kommen noch Hotel dazu und da muss man natürlich darauf achten, dass es auch ein bisschen im Rahmen bleibt.
Okay, aber Nico Hülkenberg, nehme ich an, sitzt ein paar Plätze weiter vorne, oder?
Ja, der macht aber auch Sinn, weil der muss natürlich auch körperlich in der besten Verfassung ankommen. Der hat einen Jetlag, den müssen wir schnellstmöglich rauskriegen. Da darf nichts zucken und sonst was. Der muss natürlich ankommen und sofort da sein.
Das heißt First Class?
Wenn, nee, auch nicht zwingend immer, ehrlicherweise. Also es kommt auch drauf an, wie viel Sinn es macht. Also das und welche Airline es ist. Da kannst du ja auch nochmal optimieren. Manche Airline haben eine super Business Class, manche haben eine günstigere First Class. Also das ist alles je nach Flug und Situation abhängig.
Wenn ihr als Formel-1-Zirkus unterwegs seid, wir kennen ja alle so den Status, den du haben kannst, entweder Vielflieger oder Senator-Status oder Horn, den du irgendwann hast. Habt ihr noch so eine Art Formel-1-Status? Weil wenn ihr ineinander einfliegt, weiß ja jeder, da kommt jetzt der ganze Formel-1-Zirkus. Habt ihr noch irgendwas, mit dem ihr dann schneller durch die Abfertigung geht oder müsst ihr euch wirklich mit allen Touristen anstellen und steht dann da in der Reihe und habt dann da noch eure Einreisebeschränkungen? Wurde ich dann jetzt gerade, nehmen wir nochmal Amerika, wissen wir, ist schwieriger einzureisen, dich dann der Security streng anguckt, dir noch Fragen stellt und ja, noch schlimmer dann vielleicht bei Nico Hülkenberg, weil wenn der abgelehnt wird, kann er nicht fahren. Oder werdet ihr durchgeleitet?
Das kommt total darauf an, wo du hinreist. Ehrlicherweise, die ganzen Middle East-Rennen gibt es ja inzwischen ein paar mit Saudi-Arabien, mit Katar, mit Abu Dhabi, eins habe ich vergessen, Bahrain. Da hat die F1 einen riesen Stellenwert. Und die rollen uns da schon ziemlich einen roten Teppich aus und die registrieren, die wissen, die checken die Fluglisten und wissen ganz genau, wer zu dem Zirkus gehört. Und dann wirst du am Gate abgeholt und wie eben schon gesagt, dann gibt's den Beschleunigungsstreifen und dann musst du dich nicht anstellen. Dann gibt's andere Grand Prix, denen ist es nicht so richtig präsent, dass jetzt hier die Formel 1 stattfindet, dann hat man dann schon mal ein bisschen Wartezeit, das kann passieren. Aber man merkt schon, weltweit, die F1, die hat immer mehr Relevanz und die Leute, die freuen sich, dass wir da sind und die versuchen uns das so convenient wie möglich zu machen. Und dann hat man natürlich noch mit Qatar Airways, die ein Riesensponsor der F1 geworden sind. Wenn du mit denen einreist, dann hat immer wer auf dem Zettel, dass man sich um die Person kümmern soll, weil ist der Fahrer, der muss hier schnellstmöglich einmal durchgebracht werden. Da sind die schon richtig auf Zack. Bei denen gibt's ehrlicherweise auch häufiger mal ein Upgrade. Die wissen das nämlich, dass die Jungs dann, die machen echt einen guten Job.
Ja, macht ja total Sinn. Nochmal bei 280 Reisetagen macht das wirklich einen Unterschied. Was bedeutet das für dich, wenn du verreist? Reist du mit Handgepäck oder hast du noch großes Gepäck?
Gute Frage, dabei? Tom. Gute Frage, weil in Europa Handgepäck only. Du verlierst nämlich richtig viel Lebenszeit, wenn du hier auch deinen Koffer irgendwie abgeben musst. Und gerade im Hochsommer, touristische Zeit, da stehen ohne Ende Leute, wollen ihren Koffer abgeben. Das machen wir nicht. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen überladen mit drei Handgepäckstücken. In Europa, international, aber immer mit einem Koffer. Aber möglichst kompakt. Ehrlicherweise packe ich den schon blind. Für mich ist es auch nicht wirklich verreisen. Das ist eigentlich eine absolute Routine. Ich weiß ganz genau, zu welchem Rennen, was ich mitnehmen möchte. Die eine Seite sind die Klamotten, die man so trägt. Die andere Seite sind meistens ein bisschen Sportklamotten. Das ist ganz klar durchgezettelt. Der Koffer wird meistens auch schon einen Tag eher gepackt, weil dieser Moment des Kofferpackens, der nervt gefühlt. Das ist immer so, man ist gerade wiedergekommen und schon geht's los. Der Koffer ist flott gepackt, steht in der Ecke und weiter geht's.
Ich nehme an, um das Zweitwichtigste neben dem Fahrer, nämlich das Auto, musst du dir keine Gedanken machen, wie die ganzen Autos, die ganzen Reifen, die ganzen Mechaniker dahin kommen. Ich nehme an, das ist nochmal ein eigener Reisezirkus, oder?
Nein, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und ehrlicherweise ist das Reisen knüppelharter Job. Also das sind die ganzen Mechaniker, das ist das Aufbauteam, das ist das Abbauteam. Die reisen schon viel früher an, die bauen vor Ort dann unsere Hospitality auf. In Europa sind es die Trucks, die Motorhomes, die man kennt aus dem Fernsehen. International hat man oft entweder feststehende Gebäude in Middle East, die haben wirklich so einzelne kleine Villen für die Teams dann gebaut, die nebeneinander stehen. In Amerika sind es oft so High-Performance-Zelte, die dann aufgebaut sind. Aber die Teams selber, das ist auch eine riesen Logistik, die dahinter ist, die reisen meist am Montag an, setteln sich, bauen auf, auch die ganze Küche und die ganzen Mitarbeiter, die das betrifft, das ist so ein bisschen der Motor des Teams. Das sind auch nochmal wahrscheinlich 20 Leute, die halt dafür sorgen, dass alle genug Power haben, morgens Frühstück, Mittag, Abendessen für die Mitarbeiter, aber auch für die Gäste. Und das ist ein richtiger Knochenjob. Die sind ohne Ende im Einsatz. Das Auto musst du dir so vorstellen, das wird auch nicht als Ganzes verschickt. Das sind 1000 Teile, die verschickt werden und dann wird es vor Ort aufgebaut. Und es wird auch vor Ort wieder abgebaut, weil du kannst das Auto, wenn du das verschickst, dann kann sonst was passieren. Und deswegen muss man eigentlich das Auto immer komplett abbauen, um sicherzugehen, dass alles wirklich heile ist. Und dann geht's, je nachdem, wie die Rennen strukturiert sind, ist es ein, es gibt den Tripleheader mit Austin, Mexiko, Brasilien, dann geht natürlich nicht zurück nach Europa. Hat man mal ein Rennen, eine Wochenende Pause dazwischen, dann werden alle Sachen nach Europa geschickt, in der Racebase, in der Fabrik überprüft, aber das ist Gott sei Dank nicht meine Baustelle.
Okay, sprechen wir über deine Baustelle. Währenddessen normale Reisende, die natürlich so einen tollen Flug machen, die kommen dann an, dann gehen sie ins Hotel, checken erstmal ein, duschen, gehen was essen, gucken sich ein bisschen die Stadt an und kommen erstmal in Ruhe an, haben mit einem Jetlag zu kämpfen. Wie ist deine Routine, wenn du in einem neuen Land, auf einem neuen Kontinent ankommst, ja, und du kommst ja gleich im Paket mit Nico Hülkenberg und dem Physio an? Wie ist so eure Routine?
Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Routine. Also man kommt, Nico und ich kommen meistens am Mittwoch an, je nachdem, ob an dem Tag noch Partneraktivierungen sind. Das kann schon passieren, dass die großen Partner am Mittwoch noch gewisse Produktionen haben. Dann landet man Mittwochvormittags oder dienstagsabends, dann hat man am Mittwoch dann die Produktion, dann gibt's wahrscheinlich noch mal im Laufe des Tages einen kleinen Run, um sich so ein bisschen zu aktivieren und dann gibt's Mittwochabends ein kleines Abendessen und die Akkus werden geladen, weil Donnerstag früh muss man dann um 10, 11 Uhr an der Rennstrecke sein. Da ist nicht so viel Platz. Für mich aber eine ganz wichtige Routine ist das morgendliche Laufen gehen. Ein Gefühl für die Stadt bekommen, ein Gefühl für die Menschen bekommen und das mache ich super gerne an den Morgenden. Eigentlich immer donnerstags, freitags, samstags ist Ruhetag, Sonntag gibt's auch nochmal einen Lauf, also dreimal laufen gehen und Nico selber, der muss einen guten Mix finden aus Aktivierung, aber natürlich muss der sich auch noch körperlich ein bisschen zurückhalten. Das hilft dem jetzt nicht, wenn er am Mittwoch, Donnerstag einen intensiven Lauf macht, um dann Freitag müde im Auto zu sitzen. Das ist eher eine Sache der Aktivierung, sich an die gewisse Zeitzone zu gewöhnen. Da ist der Junge aber sehr erfahren. Der ist seit 15 Jahren im Geschäft, der weiß, was ihm gut tut. Aber eine Anreise Dienstagabend bei den internationalen Rennen oder Mittwoch früh, das ist eigentlich so gang und gäbe.
Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor mit diesen ganzen Zeitzonen, Zeitunterschieden. Hast du irgendein Rezept, wie du gegen Jetlag ankämpfst oder nicht empfindlich bist für Jetlag?
Ich hab, glaube ich, ein bisschen Glück, ehrlicherweise, Tom. Ich kann gut schlafen und ich kann mich selber mental darauf einstellen, wann ich aufwachen sollte und komme damit eigentlich ganz gut klar. Und ich glaube, das ist ein bisschen Segen und macht mir das Leben auch definitiv einfacher. Andere haben das nicht. Die wachen dann, wenn du nach Amerika fliegst, du wirst es sicherlich kennen, dann wachst du eigentlich mitten in der Nacht auf und bist erstmal hellwach morgens um 4 und das ist eigentlich schlecht, weil der Tag ja deutlich später startet. Ich krieg's dann ganz gut hin, nochmal die Augen zuzumachen und dann stehe ich dann um 6.30 Uhr eigentlich auf und das ist sowieso dann so, wie das dann immer ist. Genaues Rezept ist, glaube ich, dass man ganz wichtig sich immer an seine eigentliche Routine hält, dass man morgens seinen Sport macht, dass man zu derselben Zeit frühstückt und einfach sein Leben ganz schnell in die neue Zeitzone verschiebt und da auch nicht groß dran was verändert. Zur selben Zeit essen, zur selben Zeit Sport machen und eigentlich so tun, als wäre nichts passiert. Das ist eigentlich so mein Rezept. Und ich habe noch einen Stapel an Nahrungsergänzungsmitteln, die mir, glaube ich, auch helfen. Diverse Vitamine, all solche Sachen, die dafür sorgen, dass ich gesund bleibe, weil das ist, wie eben schon gesagt, das A und O. Wenn du nicht gesund bist, dann ist, glaube ich, alles eine kleine Qual. Und bist du physisch vor der Welle und fühlst dich fit und alles, dann kommst du damit auch zurecht. Und ich bin auch jemand, ich habe mal ein Buch gelesen über eine CrossFit-Athletin, die bei einem ganz chaotischen Wettkampf war. Und da haben sich 14 von 15 Athleten dann wahnsinnig darüber aufgeregt, wie schlecht die Reiseverbindungen sind. Und die eine hat sich am Flughafen hingelegt und hat geschlafen, während alle sich aufgeregt haben. Und wenn sich alle Menschen bei uns in der Formel 1 darüber beschweren, wie schwül es in Singapur ist, dann ist es für mich eher eine Motivation, mich nicht darüber zu beschweren, weil wenn ich mich nicht darüber beschwere, habe ich ja schon mal ein paar Sekunden gewonnen, weil ich im positiven Mindset bin und halt nicht mich über das Beschwer, was eh gegeben ist. Kannst ja nicht verändern. In Singapur ist es irre schwül und Das ist auch so ein bisschen mein Ansatz. Gar nicht drüber meckern, nicht drüber beschweren. Jetlag ist da. Weiter geht's. Desto mehr ich mich nicht beschwere, desto weiter habe ich, oder desto größer ist mein Vorsprung.
Ein paar Sekunden zu gewinnen und Vorsprung zu haben. Wie lange ist überhaupt ein Arbeitstag, wenn ihr irgendwo an der Strecke seid, wenn ein Rennwochenende ist? Wie lange ist so ein Arbeitstag für dich?
Arbeitstag ist relativ. Aber Arbeitstag ist eigentlich kein Wort, was ich zutreffend finde, weil für mich fühlt es sich nicht nach einem klassischen Arbeitstag an. Ich lebe da eine Passion und bin ja mega froh, stolz und glücklich, dass ich diese Reise irgendwie bestreiten kann und bei jedem Rennen mit dabei bin. Deswegen für mich ist es eigentlich eine reine Freude. Und los geht's für mich morgens um 6.30 Uhr. Da wache ich auf und dann gehen die Synapsen an und man überlegt sich nochmal, wie der Tag strukturiert sein wird. Und dann gibt's mal einen Lauf. Da sind die Gedanken eigentlich auch schon ziemlich ja bei dem Tag, was passieren wird. Was kann man optimieren? Das gibt ja auch ganz viele Kleinigkeiten, die nochmal kommen. Dann spielt man die einzelnen Stationen durch, die auf Nico warten, welche Medien warten auf ihn, welche Challenges, vielleicht auch gewisse Sachen, die man mit dem Team nochmal besprechen sollte, wenn man eine Zufriedenheit oder eine Unzufriedenheit hat, wo macht es nochmal Sinn, dass er vielleicht auch mal das Gespräch mit dem Teamchef sucht. All solche Kleinigkeiten, die spielt man dann durch und ein Tag beginnt dann morgens um 6.30 Uhr und endet abends, wenn du die Augen zumachst.
Wann also, machst du die Augen zu?
Eigentlich ist es immer so, Nico ist keiner, der lange wach bleibt, deswegen wir haben meistens abends noch zusammen Dinner. Und dann vielleicht nochmal so ein kleines ein Regroup oder er kriegt nochmal ein Treatment. Das ist super wichtig, weil Thema haben wir noch nicht drüber gesprochen. Formel 1 ist natürlich der schnellste Sport, wenn man so will. Physisch etwas seltsam, weil der Fahrer braucht jetzt keinen Körper, der komplett durchtrainiert ist. Die ganze Nacken-Schultermuskulatur ist wahnsinnig wichtig, Beinmuskulatur eher weniger wichtig. Aber alles, was auf den Nacken einwirkt, ist... Das sind Kräfte, die können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wenn man von 360 km/h auf 60 km/h runterbremst innerhalb von 100 Metern, dann fliegen wahrscheinlich deine und mein Kopf völlig aus der Kurve. Und das bedeutet, der Fahrer muss am Ende des Tages nochmal so eine kleine Massage bekommen. Einfach eine Lockerung. Die haben wir meistens dann zu dritt. Dann gehen wir nochmal den Tag durch. Wie war's? Was war schlecht? Was war gut? Manchmal auch einen kleinen Doof-Talk. Auch wichtig, dass die Lockerheit bleibt. Und dann ist eigentlich mal so gegen 10 Uhr dann Feierabend. Zieht man sich zurück und um 11 Uhr wird geschlafen.
Wahnsinn, ganz schön durchgetaktet. Was ist das Härteste, wenn man an der Strecke ist, wenn man in so einem Rennwochenende ist? Was ist für dich immer so die härteste Challenge?
Härteste Challenge ist, wenn es sportlich nicht läuft. Und ich bin schon ganz gern emotional, aber das hilft in dem Moment ja gar nicht. Weil wenn es mal nicht läuft, dann musst du stark sein und deinen Fahrer versuchen aufzubauen, die richtigen Worte finden oder manchmal halt auch nicht, wenn es irgendwie nichts schön zu reden gibt, aber ich finde, wenn sportlich nicht läuft, das ist eigentlich so die größte Challenge, weil wenn es läuft, dann liegen sich alle in den Armen, alles ist herrlich, alles ist super, man reitet die Welle und das ist eigentlich ja die größte Challenge, die man so haben kann. Und am Ende ist es auch ein Puzzle aus allem, dass man manche Rennen sind weniger stressig, manche Rennen hat man keine persönlichen Sponsoren da. Da hat man keine persönlichen Gäste da, dann kommt man easy durch. Manchmal hat man halt auch noch eigene Sponsorenverpflichtungen und dann kommt irgendwie viel zusammen. Und irgendwie im Kopf hat man so ein kleines Kartenhaus, was ab und zu mal wackelt. Und das dann aber einfach so über so ein Wochenende durchzubringen, ist aber jetzt nicht die größte Challenge, aber einfach eine Dauer-Challenge, die man hat. Das hat alle, wie eben schon gesagt, Interessen gewahrt werden. Aber größte Challenge ist sicherlich, wenn es sportlich mal etwas schwierig ist.
Wenn du dich da umschaust im Fahrerlager bei den ganzen Teams, die du natürlich ständig erlebst, gibt es so ein Mindset, das so eigentlich alle verbindet, die da in der Formel 1 unterwegs sind? Das ist ja eigentlich ein Zirkus. Gibt es so eins, was du feststellst, egal ob es jetzt ein Berater ist, ob das ein Fahrer ist, ob das ein Mechaniker ist, ob das ein Teamchef ist, was eigentlich so alle verbindet und was man vielleicht auch braucht, um in dieser Formel 1 zu bestehen?
Ich glaube, dass Proaktivität, Performance-Orientierung, jeder, der da ist, ist da wegen Performance. Der denkt halt nicht drüber nach, oh, mein Arbeitstag ist irgendwie 9 Stunden lang und eigentlich müsste ich jetzt halt zu Hause sein. Jeder geht jede notwendige Extrameile, also man ist sehr performance-orientiert und ich glaube, jeder, der dort ist, ist dort, weil er sehr proaktiv ist und sich einbringt und die Extrameile gehen will und nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern darüber hinaus. Und ich glaube, Performance und Proaktivität ist, was jeden dort eigentlich vereint.
Kommt man da eigentlich leicht rein oder wie war das für dich, als Nico Hülkenberg gesagt hat, hey, Raoul, komm mit, begleite mich, sei mein Wingman und du warst ja vorher, da reden wir auch noch gleich drüber, in anderen Businesses unterwegs. War es schwierig reinzukommen und war es genauso, wie du es dir vorgestellt hast oder viel verrückter, viel mehr Chaos?
Ich glaube, das gibt nicht so den perfekten Matchplan, Tom. Das ist eher auch so ein bisschen so gekommen. Ich war bei Jungformat Sport, einer ziemlich coolen Sportmarketingagentur aus Hamburg, und Nico war dort Kunde. Und über den Weg, weil ich mich dort ein bisschen umorientiert habe, ich habe im Bereich E-Sports gearbeitet, nicht die größte Passion meinerseits, ehrlicherweise, und habe dann einfach so ein bisschen die Chance versucht zu ergreifen und ein paar Motorsportthemen zu machen. Nico war ein Kunde der Agentur und darüber habe ich ihn kennengelernt. Und es war nicht so, dass er mir gesagt hat, ey, sei mal mein Wingman. Ich habe ihm eher erklärt, dass er einen braucht, ohne dass ich so formuliert habe. Und dann habe ich ihn kennengelernt in Barcelona 2018 bei einer Testwoche und ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen überfahren an Ideen und Vorstellungen, die ich so habe. Hat dann erstmal sacken lassen und übers Jahr hinweg wurde ich dann aber von ihm zu 3-4 Rennen dazugeholt und hat er festgestellt, okay, der Junge, der bringt ein Value, das hilft mir. Und dann wurde es halt ein bisschen mehr. Dann hat Nico leider 2019 sein Cockpit verloren bei Renault. Was für ihn, glaube ich, rückblickend auch gut war, dass er sich mal so ein bisschen zetteln konnte, seine Familie ja eigentlich gründen konnte. Und in der Zeit sind wir auch wirklich nochmal, weil ich immer das Gefühl hatte, der hat noch wirklich was zu geben. Er war sich erst unsicher, aber hat es dann irgendwann rausgefunden. Da sind wir nochmal irgendwie freundschaftlich auch eng zusammengewachsen und darüber kam das dann. Das war eigentlich nicht so, dass ich diesen Plan hatte, ey, ich möchte unbedingt, das ist jetzt das, was passieren muss. Es hat sich einfach so organisch ergeben und ich glaube, jeder hat so ein Stück weit, kommt auch das Department auch drauf an. Als Ingenieur muss man erstmal eine wahnsinnig gute Ausbildung machen, um diese ganze Technologie eines Formel-1-Autos zu verstehen. Das ist nochmal eine ganz andere Story. Dann hast du Marketing-Departments, da musst du wahrscheinlich einen riesen Track-Record haben, dass du überhaupt Partnership-Manager eines Teams werden darfst. Also es gibt nicht diesen einen Fahrplan. Und bei mir gab es den sicherlich auch nicht, aber ich glaube, das kam eher von mir, als dass Nico jetzt gesagt hat, hey, du kommst jetzt mit. Aber das war cool. Wir hatten dann 2020, Nico war nicht aktiver Teil der 20 Fahrer, Corona ist ausgebrochen und der Sergio Perez, der hat Corona gehabt. Und dann waren wir eigentlich geplant, zum Nürburgring zu fahren für so ein kleines Kumpelswochenende und hatten uns in Köln am Flughafen getroffen. Und dann rief der Teamchef von dem einen Team an und sagte, Nico, you need to come to Silverstone. Und dann sagte er, hat er nicht so wirklich ernst genommen. Halbe Stunde später ist dann ein Privatjet in Köln aufgeschlagen und wir sind rübergeflogen. Und das war dann, wie gesagt, waren wir 2 Wochen auf engstem Raum, versteckt auf so einem Bauernhof, bloß keiner von uns beiden sich auch noch Corona einfängt. Und das war immer nochmal so ein sehr spezielles Wochenende oder 2 sehr spezielle Wochenenden. Nico hat es dann auch hinbekommen, in dem 2. Qualifying das Auto auf Platz 3 zu stellen, obwohl der gar nicht gefahren ist. Das war skurril und dann war irgendwie unausgesprochen klar, dass wir ab jetzt, wenn mal wieder Rennen kommen, die zusammen bestreiten.
Aber du bezeichnest dich bewusst nicht als ein Manager, eher als Berater und, ja, und Wingman. Warum, was ist deine, wie würdest du deine Rolle definieren?
Ich finde, der Begriff Manager, der ist so ein bisschen aus der Zeit geraten und das Konstrukt um Nico herum, jemand, der schon so lange im Business ist, der neben sich halt einen extremst starken Anwalt auch hat und meine Wenigkeit, das ist eigentlich so auf 3 Personen verpackt, das man sich darum kümmert, dass seine Karriere bestmöglich funktioniert. Und ich finde Manager, das zieht sehr auf eine Person, was nicht der Fall ist. Und ich finde Flavio Briatore, das ist vielleicht auch so ein klassischer Manager, das ist bei uns, glaube ich, eher ein modernerer Ansatz. Und damit er sich halt möglichst wohlfühlt und die Dinge so funktionieren, und er liebt Performance, er liebt sich aufs Rennfahren zu konzentrieren, das ist das, weshalb er es so gerne macht. Da braucht er jemanden an seiner Seite, der halt alles Mögliche wegräumt und ihm die Bahn freischaufelt. Und deswegen finde ich diese Bezeichnung Wingman, Flügelmann an seiner Seite, der ist kein Assistent, aber einfach ein Wingman. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff.
Wir sprechen ja oft im Business auch von Trust, Vertrauen. Du erlebst natürlich die Höhen und die Tiefen und wahrscheinlich fühlen sich die Höhen an der Seite noch höher an und die Tiefen noch tiefer an, wie man ja immer sagt. Was bedeutet für dich auch so in dieser Zusammenarbeit Vertrauen?
Vertrauen ist der Schlüssel zu allem. Als Formel-1-Fahrer, da muss man auch einen Ticken ausholen. Es gibt 20 auf der ganzen Welt. Und wenn du deinen Platz verlierst, dann ist wahrscheinlich deine Karriere vorbei. Du kannst nicht in die Formel 2 gehen oder in die Formel 3 oder du wechselst das Land wie im Fußball. Deine Karriere ist vorbei. Höchstwahrscheinlich. Es sei denn, es passieren so kleine Cinderella-Stories wie bei uns, dass man doch nochmal die Chance bekommt, nach 3 Jahren Auszeit dann für Haas zu fahren und die Chance dann so zu ergreifen. Und deswegen ist, glaube ich, für einen Formel-1-Fahrer ist es sehr schwer, anderen zu vertrauen. Und das ist etwas, was wir über die Jahre aufgebaut haben, dass der ein blindes Vertrauen in mich hat. Das ist auch ein Prozess. Den kannst du nicht sagen, ich vertraue dem jetzt, sondern das muss man erarbeiten in beide Richtungen. Und der Schlüssel zu ganz, ganz vielem, weil würde er mir nicht so blind vertrauen, wenn es an die Wochenendgestaltung geht, dann würde er Dinge hinterfragen, das würde Kapazität kosten. Und durch dieses Vertrauen, was er und ich ja aufgebaut haben, spart er, glaube ich, Kapazität, die er sich dann fürs Gas geben aufsparen kann.
Seid ihr mittlerweile Freunde?
Wir sind Freunde geworden in der Zeit, in der er nicht gefahren ist. Und das macht vieles einfacher. Man merkt aber natürlich auch, wenn man so viel über ein Thema, über Business spricht, dann ist es natürlich auch sehr viel geschäftlich. Aber das Besondere bei Nico und mir ist, glaube ich, dass wir einen Schalter haben. Und das ist ein Sekundenschalter zwischen Freundschaft und Business, um herzuschalten. Und das ist, glaube ich, das ist schon sehr besonders bei uns beiden.
Ich finde das ganz besonders, wenn du sagst, zwischen so Business und Freundschaft oder privat hin und her zu schalten, weil wir reden ja alle in unserem Business immer von Work-Life-Balance und wie kann man das alles schaffen. Aber bei dir mit 270, 280 Reisetagen, gibt's überhaupt noch einen privaten, Raoul? Hast du nicht noch ein Privatleben? Braucht eigentlich jemand wie du überhaupt eine Wohnung?
Ich brauche eine Wohnung, Tom. Ja, ich habe, mein Wohnsitz ist noch in Hamburg, da komme ich ursprünglich her, habe aber einen Rückzugsort auf Mallorca, am Fuße des Tramontana-Gebirges. Da habe ich einen Satelliten auf dem Dach, ansonsten hätte ich gar keinen Empfang. Weit weg von vielen Menschen. Also ich bin jetzt nicht der klassische Ballermann-Tourist, um Gottes Willen. Habe da ein paar Hühner im Garten rumlaufen, ein paar Zitronenbäume. Und das ist so der Ort, an dem ich in kürzester Zeit sehr gut aufladen kann. Super wichtig, da zu sein, mal 2-3 Tage. Und verbringe inzwischen auch mehrere Tage, so viel es geht, in Kopenhagen. Weil ich den Versuch habe, ein Privatleben zu haben, sollte man auch haben, ist auch wichtig zu, sonst, ich glaube, das ist eine Sorge, die ich auch mit mir trage, wenn ich das so offen sagen kann. Es gibt, glaube ich, ein paar Beispiele, dass die Formel 1 zum absoluten Lebenselixier geworden ist und das möchte ich nicht, dass es bei mir so ist, dass mein ganzes Glück an einem Thema abhängt. Und deswegen ist es super wichtig, auch ein Privatleben zu haben, einfach noch ein Pendant, ein Gegengewicht, was nicht einfach ist natürlich, weil bei den ganzen Reisetagen ist einfach nicht mehr so viel Platz, aber ich glaube, wichtig, das als Ziel zu haben und das habe ich hoch oben auf der Prioritätenliste.
Lass uns da wirklich für alle, die sagen, Mensch, das finde ich super, was Raoul erzählt. Ich will auch in die Formel 1, hab da auch Bock drauf zu arbeiten. Lass uns nochmal kurz die Ups und Downs machen. Fangen wir mal mit den Downs an. Es sind unglaublich viele Reisetage und wir kennen es ja auch ein bisschen. Ich glaube, deine einzigen Zimmerpflanzen sind Kakteen. Es bedeutet ja auch, dass du oft nicht da bist. Freunde haben Geburtstag, es sind wichtige Feiern. Und du sagst, ja, sorry, geht nicht, ich bin in Melbourne. Sorry, geht nicht, ich muss nach Austin, Texas. Sorry, nee, wir haben Training. Nee, sorry, ist Pressekonferenz. Tut dir das manchmal weh?
Ja, klar. Du hast natürlich Sachen, die du verpasst, aber ich habe mir da einen sehr klaren Plan gemacht und das hinterfrage ich auch nicht bei jedem Event, was ich verpasse, sondern das ist für mich einmal ganz klar strukturiert, wie meine Prioritätenliste ist und dann wird sehr zügig entschieden, wie so ein Jahr aussieht. Auch wenn man dann mal eine Hochzeit verpasst, einen Geburtstag verpasst, das ist dann leider so. Ich persönlich habe damit meinen Frieden gemacht, das ist auch nichts für die Ewigkeit, das ist jetzt eine Phase und ich glaube, das musste ich auch nicht lange drüber nachdenken. Das gibt natürlich gibt's ein paar Downs, aber es gibt so viele Ups und es ist auch ein solches Privileg, Teil des Ganzen so zu sein und so nah dran zu sein. Weshalb für mich die Entscheidung da sehr, sehr schnell und klar gefallen sind, wie ich mir mein Jahr strukturiere.
Und was ist das Allerbeste daran? Was ist die andere Seite? Was ist das Up? Was ist dein Titel, deine Trophäe? Rennfahrer wollen Rennen gewinnen. Was ist es für dich, wo du sagst jetzt, wow, das ist das Krasseste überhaupt und deshalb ist es der krasseste Job?
Wenn ich das Gefühl habe, dass mit meiner Arbeit ich positiven Einfluss auf die sportliche Performance eines Athleten nehmen kann, das ist, glaube ich, so das, was bei mir Zufriedenheit einkehren lässt. Und das hatte ich auch in der zuvorigen Arbeit mit dem Sebastian Steutner schon erlebt. Und das ist, glaube ich, meine übergeordnete Motivation. Ich möchte die Sportler besser machen. Und du kannst natürlich coole Geschichten erzählen und die besten Partner haben und alles. Aber wenn am Ende der Sportler besser wird durch meine Tätigkeit, dann bin ich happy. Und wenn solche Sachen eintreten wie jetzt in Silverstone und man solche Highs hat, Momente, in denen man sich so freuen kann über tolle Resultate und man merkt, das geht in die richtige Richtung, man entwickelt sich weiter. Und Nico ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, der ist gerade 38 geworden, aber für mich wirkt er nicht wie 38. Der hat noch ein paar Jahre zu gehen und Teil des Ganzen zu sein, ihn auch besser zu machen, das ist meine Motivation.
Was ja auch spannend ist in dem Business, in dem du unterwegs bist, dass du ja auch noch eine zweite Perspektive sehr gut beurteilen kannst. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist, dass du natürlich auch diese Business-Side Formel 1 insgesamt Vermarktung sehr gut beurteilen kannst. War nochmal so zu deinem Background. Du kommst aus Hamburg, hast eigentlich was ganz anderes studiert, Sozialökonomie in Hamburg studiert und hast dann bei Jung von Matt angefangen, Jung von Matt Sport. Und ja, hast ja gerade schon gesagt, du hast den Nico dann auch als Kunden kennengelernt. Du hast also auch einen Blick auf dieses ganze Business. Was ist das? Wieso hat diese Formel 1 im Moment so einen Hype? Warum steigen alle auf die Formel 1 ein? Gerade Tomorrow ist ja ein Luxury-Podcast. Alle großen Luxury-Brands gehen im Moment rein. LVMH ist reingegangen mit 1 Milliarde. 1 Milliarde haben sie investiert, um ihre Brands wie Dior reinzubringen, Tag Heuer reinzubringen, Moët reinzubringen. Alle großen Brands gehen im Moment rein. Apple hat einen Movie gedreht, Formel 1-Movie gedreht, ein Riesenerfolg mit Brad Pitt. Wir kamen mal aus einer Zeit, da war Formel 1 ja fast, wow, passt das zur Nachhaltigkeit, ist das sustainable, dass das so stattfindet. Ich habe das Gefühl, das ist so komplett vorbei und jetzt dieser Hype. Wie erklärst du dir den?
Gute Frage. Da muss man, glaube ich, ein paar Antworten einmal zu ausführen. In allererster Linie, Nachhaltigkeit ist ein Riesenstichwort, was du da gebracht hast. Und ich glaube, die F1 hat sich in den letzten Jahren zusammen mit der FIA, das ist ja die FIFA des Motorsports, sich Gedanken gemacht, wie können wir die Rennserie möglichst nachhaltig gestalten. Da muss man über die Motoren nachdenken, dass sie natürlich auch Mehrwert für die Automobilindustrie bringen. Dass es ein Hybridmotor ist, der möglichst viel Elektroanteil hat zu einem normalen Verbrenner. Dass das Fuel, was man verwendet, bestenfalls nachhaltig genug sein kann oder so nachhaltig wie möglich sein kann. Und da hat man sich viele, viele Fragen, glaube ich, gestellt, viele Antworten gefunden. Und im kommenden Jahr gibt es eine ganz neue Generation an F1-Autos. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Art Gütesiegel, was dazu geführt hat, dass Unternehmen sich trauen, in diesen Sport reinzugehen, weil man bemüht sich, möglichst nachhaltig zu sein. Das war vor 10 Jahren nicht der Fall. Da war es noch ein V8 oder vor 11 Jahren, da war es noch ein V8-Motor, da wurde rausgefeuert und ja, alles aber definitiv nicht nachhaltig agiert. Auch der Rennkalender wurde inzwischen optimiert, dass man jetzt bestmöglich nicht komplett hin und her fliegt, sondern eigentlich eine Reiseroute hat, die Sinn ergibt. Weil das ist das, was am meisten CO2-Emissionen verursacht. Alles, diesen ganzen Zirkus von links nach rechts zu bringen. Der Parallelhauptgrund aber, weshalb die Formel 1 so boomt, ist ganz sicher der Konsument. Wer konsumiert heutzutage die Formel 1? Vor 10 Jahren war es der klassische Motorsport-Fan und wir hatten im Vorwege dazu gesprochen, Motorsport ist es nicht mehr so wirklich. Das ist natürlich, am Ende geht es noch um Racing, aber die F1 ist ein absolutes Lifestyle-Produkt geworden. Das ist eine Entertainment-Plattform geworden und die Antworten dafür ist sehr naheliegend. Die F1 wurde von Bernie Ecclestone verkauft an Liberty Media und ab 2018 wehte ein neuer Wind. Man hat plötzlich das Paddock aufgemacht, das Fahrerlager, was eigentlich immer so ein Heiligtum vorher war, abgeschlossen, man soll nicht wissen, was da passiert, eine Geheimnistuerei, hat damals sicherlich funktioniert. Das war deswegen so eine gewisse Magie, die darum herrschte. Aber die Geschichten, die dort passieren, die interessieren so viele Menschen. Und jetzt hat seit 7 Jahren die F1 auf unterschiedlichsten Wegen verstanden, diese Geschichten zu erzählen. Früher, du wirst es wissen, hat man am Samstag und am Sonntag Formel 1 geguckt und das ging ja nicht rein um die Performance. Gewinnt Schumi oder gewinnt Schumi nicht? Das war die Frage. Du wirst dich wahrscheinlich nicht an die anderen 15 Fahrer erinnern, die da teilgenommen haben, von denen hat man nichts mitbekommen. Ging einfach um die vordersten Plätze. Und jetzt mit Netflix, mit den ganzen Social Media Kanälen, der F1, von den Teams, von den Fahrern, kannst du natürlich viel mehr von den 20 Heroes erzählen und jeder hat seine Geschichte. Und auch wenn du in einem Haas fährst, vermeintlich nicht das beste Team, hast du aber trotzdem wahrscheinlich eine spannende Story mit Mick Schumacher versus Kevin Magnussen, Mick dann aus der Formel 1 raus, Nico kommt rein, was macht denn der jetzt hier? Und plötzlich groovt er sich ein, schlägt den Kevin Magnussen und kriegt jetzt die Chance, künftig Audi zu repräsentieren. Der ist ja nicht, gut, der war jetzt einmal auf dem Podium, aber die Geschichte ist ja eigentlich eher im Hintergrund. Hat die sich abgespielt. So, und das sind alles Sachen, die hat man viel besser verstanden, die Storys zu erzählen. Und Netflix hat da sicherlich einen großen Aspekt gespielt, weil die einmal gezeigt haben, ey Leute, ihr habt hier ein Studio. Euer Fahrerlager ist ein Studio. Ihr müsst es nur richtig verwenden. Und am Anfang waren dann so 2, 3 Kamerateams da. Inzwischen haben sie, glaube ich, 6, 7, die nonstop am Film sind, mit den Teams hin und her diskutieren, was können wir machen, was können wir nicht machen. Wie können diese 10 Episoden, die werden ja immer eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart werden diese 10 neuen Episoden veröffentlicht. Und wie können die aussehen, dass jeder Fahrer bestmöglich ja dargestellt wird, auch so in seinem Interesse. Auch man muss natürlich auch ehrlich sein und natürlich muss auch ein bisschen Drama passieren. Da steht ja jeder drauf. Bestenfalls ist es eine Hero-Geschichte oder vielleicht auch nicht. Ging super los, endete aber schlecht oder man hat am Anfang des Jahres ja einfach gar nichts hinbekommen und hinten raus dann doch. Und darauf stehen die Fans und darauf stehen vor allem auch weibliche Fans. Und man sieht's total, Nico war 3 Jahre nicht Teil der Formel 1 und wir hatten Ende 2022 hatten wir 82% männliche Fans auf seinem Instagram-Kanal. Das sind jetzt 62%, 38% weiblich. Über die Zeit hat sich das so doll geschiftet. Und das, die Zahlen sieht man überall. Die F1 erreicht inzwischen 66 Millionen Menschen schauen einen Formel 1 Grand Prix am linearen Fernsehen. Dann hat man noch 97 Millionen Follower auf den eigenen F1-Kanälen, die dort den Sport konsumieren und das halt nicht an dem Renntag selbst, sondern meistens von Montag bis Sonntag. Und das Thema ist einfach jetzt allgegenwärtig geworden. Man kann jeden Tag die F1 konsumieren und man kann plötzlich Sympathien entwickeln für eine Person, die man halt vorher gar nicht auf dem Radar hatte. Und wir hatten da vor ein paar Jahren mal drüber gesprochen. Früher war das so ein, und das ist so ein Symbolbild. Früher wurde immer vor der Saison ein Foto gemacht mit den Autos auf dem Grid und die Fahrer daneben. Inzwischen gibt's das nicht mehr mit den Autos, weil die Autos sind eigentlich gar nicht so krass relevant. Inzwischen wird ein cooles Foto nur rund um die Fahrer gemacht, weil die 20 Heroes, die sind's, was, glaube ich, den Reiz ausmacht für Fans. Und das sieht man auch auf TikTok, wie die Leute abgehen, um einfach nur ein bisschen Fahrer-Content zu erhaschen. Die finden's cool zu sehen, dass Nico mit Max zusammen nach Hause geflogen ist nach dem Sanford Grand Prix. Damit rechnen die nicht, weil da ist ja scheinbar eine persönliche Beziehung. Wie kann das sein? Und ja, es ist, ich habe in London letzten Jahres, oder diesen Jahres, da war der F1 Lounge zum 75-jährigen Jubiläum und ich war sehr pessimistisch und dachte mir, wer zur Hölle will denn jetzt die 20 Fahrer auf die Bühne lang spazieren sehen und 10 Formel 1 Autos? Die Leute sind ausgeflippt. Die Halle hat gekocht. Die fanden es einfach ultra cool, die Fahrer zu sehen und das neue Design. Die Technik ist denen total egal. Die wollen Dramen sehen. Die wollen mehr über die Fahrer erfahren und das ist was es ausmacht. Und ich weiß nicht, ob Netflix damals so schlau war. Die haben die Serie ja Drive to Survive genannt. Ich weiß nicht, ob es ums wirklich physische Überleben geht oder über das Überleben in der F1, weil das spielt ja auch noch so ein Reiz. Schafft er es, sein Cockpit zu behalten? Schafft er es, einen anderen Vertrag zu bekommen? Und all diese kleinen Dramen, die sich abspielen, das ist einfach so ein bisschen, ja, Reality-TV ist ein bisschen viel gesagt, aber irgendwo ist es einfach wirklich ein öffentliches Drama, was sich da abspielt. Und das zieht die Leute, glaube ich, an. So, und dann hat man es halt geschafft, so eine wahnsinnig spannende Zielgruppe zu haben. Sie ist jung geworden, sie ist weiblicher geworden. Und das spielt, das trifft natürlich dann den Nerv von Marken, die plötzlich überlegen, welche Sportarten passen. Auch Fußball, omnipräsent. Da muss man wahrscheinlich stattfinden, wenn man eine große Brand ist, aber was kannst du da noch machen? Und ich glaube, in der F1 gab es ganz andere Möglichkeiten. Plötzlich steht Nico in Silverstone auf dem Podium, nicht mit gerechnet, aber noch viel weniger damit gerechnet, dass da plötzlich eine Lego-Trophy auf ihn wartet, weil Lego bei, ich weiß gar nicht wie vielen Rennen, das Recht hat, dem Fahrer dann oder den 3 Fahrern einen Pokal aus Lego-Steinen zu überreichen. Das sind natürlich so Aktivierungen, die bleiben wahnsinnig hängen in Miami. Nico und alle anderen Fahrer sitzen in einem aus Lego gebauten Auto und fahren damit die Fahrerparade. Da hat man bei der Konzeption nicht ganz bedacht, dass die Jungs dann wahrscheinlich anfangen werden, Rennen zu fahren und 3 Autos haben es dann nicht ins Ziel geschafft und die ganze Piste war voller Lego-Steine. Und ja, aber das nur als kleine Beispiele zu nennen, dass plötzlich Marken wie Lego, eigentlich etwas, was für Kinder gedacht ist, gefühlt, in die F1 gehen, jetzt gerade überlegen, ihre Strategie anzupassen, weil selbst Erwachsene die Autos als Collector-Item kaufen wollen, gar nicht zwingend die Kinder. Also das ist natürlich wahnsinnig spannend und wir merken es auch bei uns als Fahrer, da melden sich natürlich sehr, sehr spannende Marken auch inzwischen, die mit Nico kooperieren wollen, die verstehen, für welche Werte er steht und die dann zu ihren Markenwerten passen und die Diskussion rund um Nachhaltigkeit ist da ein Stück weit verschwunden.
Wie suchst du die Brands aus für ihn oder wie sucht ihr die Brands aus, die zu Nico passen?
Wir sind da sehr klar, es muss menschlich passen. Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, da muss man schon ein Gespür für kommen. Wird das cool? Haben die Bock auf das Thema? Haben die Lust auf ihn? Passen die zu ihm, zu seinen Werten? Nico ist, und das ist extremst wichtig, den muss man klar verstehen, im Kern ist das ein Performer. Dann zweiter wichtiger Aspekt ist, der Mann ist ein Familienmensch. Und der dritte Aspekt ist, dass er das Thema Lifestyle gerne hat. Der interessiert sich für Uhren, für coole Autos, mal für einen coolen Duft, der reist ganz gerne, hat ein großes Weltbild und das Thema Lifestyle ist auch nicht unwichtig. Und dann muss halt eine gewisse Leichtigkeit da vorhanden sein. Passt eine Marke zu uns, Lego ist ein super Beispiel. Er mit seiner kleinen Tochter kann sich mit einem Thema auseinandersetzen, was eine F1-Connection hat und gleichzeitig freut sich seine vierjährige Tochter, die total autoverrückt ist, darüber mit ihm mit einem Lego-Auto zu spielen. So, da ist natürlich schon mal so ein Fit vorhanden, betrifft irgendwie zwei Welten. Dann haben wir mit Heinemann einen super spannenden Partner, der Premium ist im Travel-Retail-Bereich. An allen in vielen Flughäfen gibt's Duty-Free-Shops, an denen sie tätig sind, Shops betreiben, Produkte verkaufen. Nico, der so viel unterwegs ist, der kann natürlich, so insofern es seine Zeit erlaubt, mal einen Boxenstopp dort machen, Hallo sagen, kleinere Aktivierung, was naheliegend ist, dann passt da ja die menschliche Ebene auch total. Und da sind wir aber auch ein Stück weit streng, haben auch schon ein paar Sachen mal Nein gesagt, wenn es nicht passt, wenn wir das Gefühl haben, nee, das könnte jetzt sehr anstrengend werden. Und dann muss man natürlich auch wieder, was ich eben meinte mit der Interessenmanager, muss ich wissen, okay, welche Interessen haben wir? Könnte es das Interesse, dass wir ja uns nicht so richtig hundertprozentig auf die Performance an einem Wochenende konzentrieren können, könnte das betreffen. Und dann muss man auch mal Nein sagen zu einem Sponsor.
Als Interessenmanager stellst du fest, dass jetzt gerade, wo der Wechsel zu Audi ansteht, im nächsten Jahr fährt er für Audi. Nico ist der einzige deutsche Formel-1-Fahrer und jetzt noch ein weiteres deutsches Formel-1-Team. Deutscher Fahrer, deutsches Team ist ja eigentlich immer so diese Traumkonstellation der zumindest deutschen Formel-1-Fans. Stellst du als sein Interessenmanager fest, dass das Interesse jetzt noch größer wird?
Ja, du kriegst schon deutlich mehr Anfragen aus dem deutschen Raum und aus dem europäischen Raum und auch aus dem asiatischen Raum, weil die Asiaten da auch festgestellt haben, okay, die F1 ist krass am Boom und welche Fahrer sind verfügbar, mit denen man was machen könnte. Da gibt es ja auch nur eine Handvoll, weil die ganzen Kategorien in den Formel-1-Teams sind natürlich bei den Teams liegend. Und dann muss man genau schauen, also Uhren, Sonnenbrillen, das sind so Themen, die würde ein Fahrer so lange vermarkten dürfen, solange das Team keinen Sponsor in dem Segment hat. Und in Asien, da sind die irgendwie ganz pfiffig geworden und bohren mal hier rein und da rein, das hat man schon gemerkt. Aber seitdem feststeht, dass er für Audi fahren wird, ist das Interesse nochmal deutlich größer geworden, ganz klar.
Mach mal bitte den Price-Tag. Was ist so der Einstieg für alle, die jetzt zugehört haben aus dem Marketing, die sagen, Mensch, da will ich auch rein. Was muss man mindestens mitbringen und was ist der größte Scheck?
Bei uns jetzt?
Ja.
Das startet ab 500.000. Ist das aber auch nicht das kleinste Paket. Wir gehen nicht mit Paketen los, sondern das muss passen. Jedes Sponsoring bei uns, ich benutze auch das Wort Sponsoring ungern, eigentlich ist es eine Partnerschaft, die ist individuell gestrickt und muss total auf die Ziele des Partners einzahlen und gleichzeitig auch die Interessen von Nico wahren. Aber da gibt's nicht so A, B, C und friss oder stirb, sondern das gibt einmal die Hausnummer, die ist es und dann schaut man, dass man zusammenkommt.
Okay, sehr spannend. Wie ist dein Blick nach vorne, wenn du jetzt auf die schon nächste Saison schaust mit Audi? Natürlich für jeden Newcomer in der Formel 1 ist es immer schwierig, gerade auch für neue Teams, die neu starten. Ich nehme an, ich werde nicht übertreiben, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass Audi im ersten Jahr Weltmeister wird, ist wahrscheinlich relativ gering.
Absolut. Also unser Ansatz ist auch under promise, over deliver. Ich werde jetzt hier kein Weltmeisterversprechen hinlegen, um Gottes Willen, aber im bigger picture betrachtet ist das für Nico natürlich die größte Challenge, größte Aufgabe, die er je hatte, eine Automarke wie Audi zu repräsentieren. Das ist nochmal im letzten Kapitel seiner Karriere nochmal eine richtige Mammutaufgabe, auf die wir uns mega freuen. Da werden spannende Partner am Start sein. Er wird extrem cool aussehen in diesen Klamotten. Der Rennwagen wird stark aussehen und mit der Technik ist ganz schwer vorherzusagen, wie gut oder schlecht das Auto sein wird. Die Regularien sind komplett neu geschrieben. Es wird wahrscheinlich zu 60% ein Verbrennermotor sein, 40% elektrisch. Auf der Geraden wird das Auto wahrscheinlich so schnell sein wie noch nie. In den Kurven weiß man es nur noch so bedingt. Und auch der ganze Haushalt mit der Energie, das wird nochmal spannend, das rauszufinden, wenn es dann losgeht. Was man bei uns spürt, das Team ist im Aufbruch und es entwickelt sich in eine positive Richtung. Wir machen die kleinen Schritte immer weiter nach vorne und dann muss man mal schauen, wie gut die anderen sind. Wir werden nächstes Jahr jetzt gerade unser aktuelles Team, das fährt noch einen Ferrari-Motor und Audi wird nächstes Jahr das erste Mal selber einen eigenen Motor operieren und das ist natürlich auch nochmal eine Riesen-Challenge, deswegen gehen wir jetzt nicht davon aus, dass es direkt um Rennsiege geht, aber wir hoffen uns natürlich mit diesem Projekt möglichst weit vorne mitzufahren, aber da sind wir auch realistisch und ein Ansatz von uns ist immer, das Maximum rauszuholen, nicht zu träumen und auch nicht irgendwelche Ziele auszusprechen Anfang des Jahres und wir wollen irgendwie 50 Punkte, 100 Punkte erreichen, weiß man gar nicht. Immer das Maximum rauspressen und dann wissen wir, wo wir stehen. Aber natürlich ist, wenn Audi in die Formel 1 kommt, die Erwartungshaltung direkt da. Da wird die Presse da sein, da werden die Sponsoren da sein. Die erwarten sich natürlich schon, dass man jetzt nicht um den letzten Platz mitfährt. Aber soweit ist es noch nicht. Nächstes Jahr wird sportlich. Wir haben, normalerweise hat man eine Testphase vor der Saison. Nächstes Jahr ist es anders. Es gibt drei. Aufgrund dieser neuen Regularien. Und die Saison, die wird früh starten. Aber ich glaube, das wird eine mega coole Challenge und wir freuen uns. Und wie gesagt, diese Aufbruchsstimmung mitzuerleben, die Leute, die jetzt an der Front sind bei uns am Team, die bringen so viel Erfahrung mit, von dem man auch so viel lernen kann. Der Mattia Binotto, der war 25 Jahre bei Ferrari, vielleicht sogar mehr. Dann der Jonathan Wheatley, unglaublich viele Titel mit Red Bull gewonnen als Sporting Director. Die beiden führen jetzt das Projekt an und auch mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, zu sehen, wie die agieren, macht ja auch nochmal was. Auch ultra interessant. Dann hat man die Audi-Vorstände, die immer mal wieder vorbeischauen, die ein Rieseninteresse dafür haben, die total hinter dem Projekt stehen, was auch sau wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, die Autoindustrie am Struggeln, aber Audi sieht es als eine Riesenchance, mit solchen Leuten sich auszutauschen. Das ist natürlich ja einfach ein absolutes Privileg und das wird cool.
Sprechen wir über Austauschen und Learnings. Was können andere Sportarten und Businesses eigentlich von der Formel 1 lernen? Du hast es ja sehr krass beschrieben, was diesen Hype der Formel 1 ausgemacht hat. Diese ganz andere Inszenierung über alle Channels, über halt Netflix, über Social Media. Dieses Zulassen von, ja, auch Nähe, Zulassen von Emotionen, dass überall immer Mikrofone und Kameras sind und dass Netflix eben auch Fahrer wie Nico nach Hause begleitet, Teamchefs wie Toto Wolff nach Hause begleitet und wirklich Entscheidungen mitbekommt, wie wird welcher Fahrer gepickt. Ich kann mir das im Moment noch gar nicht vorstellen, dass es sowas mal auch im Fußball gibt. Wenn ich mir vorstelle, wir sind hier in München, bei Bayern München, dass dann plötzlich Kameras, Mikrofone in der Kabine sind, Netflix-Team zu Uli Hoeneß an den Tegernsee geht und sieht, wie der Familie Wirtz bei ihm zu Hause antanzt und über mögliche Transfers spricht. Müssen eigentlich, sage ich mal, Fußballclubs, muss das Fußballbusiness, müssen andere Sportarten eigentlich da nochmal drüber nachdenken, was sie eigentlich von der Formel 1 lernen können?
Ich weiß nicht, ob Fußball zwingend was davon lernen muss, ob der Need überhaupt vorhanden ist. Jetzt aktuell glaube ich nicht. Ich glaube, Fußball ist so omnipräsent und das Produkt, das funktioniert so, wie es funktioniert. Andere Sportarten können aber ganz sicher was von der F1 lernen. Ich glaube, haben sie auch schon. Mit der Doku Drive to Survive auf Netflix haben viele Sportarten nachgezogen. Golf und Tennis. Tennis hat nur so bedingt gut funktioniert, glaube ich. Dass man jetzt es geschafft hat, einen Hollywood-Film in den echten Sport, die Produktion in den echten Sport zu integrieren, finde ich, ist eine Sensation. Dass man schafft, so viele Stakeholder daran zu beteiligen. Die F1 hat dann ein Interesse. Apple hat den Film produziert. Die haben während des echten Renngeschehens sind die Kamerateams durchs Paddock marschiert. Brad Pitt hat mit den Rennfahrern, die nach dem Rennen Interviews gegeben haben, haben sie Brad Pitt zu diesem Bereich, dem TV-Pen hingestellt und er hat auch einfach Pseudo-Interviews gegeben. Und dass sowas funktioniert, er ist einmal eine Formation Lab in Silverstone mitgefahren, also in einem ummodellierten Auto, ein paar Kurven und ist dann verschwunden, hat man nicht gesehen, aber es sieht natürlich wahnsinnig authentisch aus. Das ist, glaube ich, wieder mal ein absolutes Vorreiterbeispiel der F1, was andere Sportarten machen könnten, dass es halt noch, dass man es auch auf die Hollywood-Leinwand schaffen kann.
Ich finde das aber total spannend, dieses Bild. Das klingt so einfach, wenn du das sagst. Aber transformieren wir es mal auf den Fußball. Muss man sich so vorstellen. Champions League Finale oder Halbfinale. Und es spielt, sagen wir mal, bestenfalls, weil wir in München sind, Bayern München, sagen wir gegen Barcelona. Und dann hast du da die Trainerbank von Bayern, die Trainerbank von Barcelona. Und daneben wird einfach nochmal für Apple, für Kino, für Streaming nochmal eine Trainerbank für Brad Pitt gemacht. Und die sitzen dann da und die drehen und der läuft auch noch mit auf.
Ja.
Das ist ja das Wahre, das ist ja the new new, dass die wirklich in das aktive Geschehen praktisch mit eingreifen dürfen, um es eben zu inszenieren. Und du hast einen ganz tollen Begriff gesagt, dass du gesagt hast, so Formel 1 ist eben ein Lifestyle-Produkt geworden. Und deshalb habe ich nach Fußball gefragt, weil im Fußball gibt es immer noch die Diskussion auch der ganzen Ultras, na, das geht doch um Fußball, das geht doch um Gewinnen und Verlieren. Aber wenn ich dir zuhöre, ist das einfach, es ist gar nicht mehr Sport, es ist Sportainment,
ja.
Um das es längst geht. Das, glaube ich, hat sich verschoben, dass es Sportainment ist und dass ja auch dein Artist Nico Hülkenberg einfach weiß, okay, es ist am Ende auch Lifestyle. Es ist Rennen, ja, aber es ist Rennen plus.
Ja, und das ist aber auch ein Skill, den die Protagonisten mitbringen müssen, weil die Fußballer sind halt schon, also um das auf Fußball runterzubrechen, die sollen sich wirklich nur auf das Fußballspielen konzentrieren. Und die sind nicht dazu ausgebildet worden, Stand jetzt meiner Meinung nach, so ja ein Protagonist einer ja, dieser Reality-Show zu sein. Ein Fußballer kann sich immer noch auf sein Kerngeschäft konzentrieren, soll trainieren, soll das bestmögliche Spiel machen und wird im Zweifel, wenn es hier läuft, halt vor den Medien beschützt. Funktioniert in der Formel 1 nicht. Und erst recht nicht, wenn so viele Kameras umher sind und plötzlich halt so ein Jerry Bruckheimer vor dir steht und erklärt, wie und warum er jetzt gerne Nico morgen früh um 9.30 Uhr, viel früher als er nicht hätte da sein sollen, in Budapest dort hätte, weil das würde ja gut in seinen Kinofilm passen. Da würde dir wahrscheinlich auch jeder Fußballer einen Vogel zeigen. Bei uns ist das gang und gäbe. Und ich glaube auch daraus entstanden, weil jeder, der in der Formel 1 länger dabei ist, der weiß, wo die Formel 1 mal war. Und der Fußball ist natürlich über den Ding stehend und die F1 nicht. Die war vor 7, 8, 9 Jahren, ich würde nicht sagen mausetot, aber die war nicht da, wo sie jetzt ist. Und dadurch weiß auch jeder, dass es mal schlechter laufen kann. Ich glaube, der Fußball weiß es noch nicht. Die haben sich immer weiterentwickelt, es geht immer weiter. Wenn man jetzt die Zahlen in der Premier League sieht, astronomisch, dann muss sich keiner Sorgen machen, dass man sich weiterentwickeln muss. Und die F1, die musste sich weiterentwickeln. Um nochmal eine Zahl zu droppen, Umsatz der F1 2018 2 Milliarden, Umsatz der F1 2024 3,5. Also verdoppelt jetzt nicht ganz, aber das ist ein Riesensprung gewesen. Und das hat gute Gründe, weil man wahrscheinlich auch einmal eine Krisenphase hatte.
Aber es ist ganz interessant, du hast gerade die Premier League erwähnt. Die kauft gerade für 100, 150 Millionen alles weg, was sie wegkaufen kann. Aber wir sind ja in Deutschland, Bundesliga. Ist die noch so hot? Gehen heute die Supertalents, gehen die zu Bayern München? Nee, die gehen zu Liverpool, Man City, die gehen zu Barcelona, die gehen zu Real Madrid. Bundesliga, Spiele, ja klar, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, aber ich sag mal Augsburg gegen Heidenheim, dann wird die Luft auch dünn, ne?
Ja, absolut. War interessant auch, dass die Bundesliga hat sich auch mal bei mir gemeldet rund um das Rennen in Miami, weil auch die Bundesliga gemerkt hat, oh, wir müssen cooler werden und vielleicht kann man auch als der internationale Vermarkter des Ganzen versuchen, mit einem Miami Grand Prix und einem deutschen Fahrer zu kooperieren. Da kam natürlich auch ein Interesse auf und dass man so schon denkt, zeigt auch, dass die F1 auch im Rahmen des Fußballkosmos schon ja für Eindruck oder gesorgt hat und mal schauen, was daraus wird.
Total, ich bin gespannt. Raoul, lass uns an der Stelle mal die Zielflagge für die Formel 1 machen, weil was bei dir noch ganz spannend ist, ist ja noch ein zweites Thema. Man denkt ja immer, dass jemand, der 270, 280 Reisetage hat wie du, gar keine Zeit noch hat für was anderes. Aber du hast nebenbei noch jetzt ein zweites Business gestartet. Bitte, wie geht das mit Oakberry? Du hast einen Franchise-Laden aufgemacht in Hamburg und Oakberry ist ein ja super krasser Trend, gerade kommt aus Brasilien.
Ja, genau. Also Oakberry Acai Bowl. Eigentlich eine Acai Bowl kennt man in Deutschland eher zum Frühstück. Man geht mal irgendwo nett frühstücken und kann sich eine Acai Bowl bestellen. So richtig to go gab es hier in Deutschland dieses Produkt noch nicht erhältlich. Und vor 9 Jahren ist es einem Brasilianer in Brasilien aufgefallen. Georges Frangelius, der aus Brasilien kommt mit griechischen Wurzeln. Und der ist von Brasilien nach Kalifornien gereist und hat in Kalifornien festgestellt, okay, dieses Produkt gibt es nicht hier, was es aber eigentlich in Brasilien schon länger gibt. Und hat dann für sich die Idee entwickelt, eine To-Go Acai Bowl zu launchen zu wollen, hat mehrere Stores in Brasilien eröffnet und dann die Welt erobert. Und ich habe ihn kennenlernen dürfen, auch im Rahmen der Formel 1, war mit Oakberry Teamsponsor von Haas. Und wir hatten bei unserem allerersten Grand Prix direkt in Melbourne 2023 eine Appearance. Da sollte Nico mit seinem Teamkollegen in einen Oakberry Store. Ich wusste gar nicht, was das ist, sind da reingestiefelt, dann haben wir so ein Produkt, so ein Cup in die Hand gedrückt bekommen und ich war total baff, weil da war dann auch noch Granola drin, Whey-Protein. Ist ein gesunder Fastfood-Snack, wenn man so will. Vegan, hat nichts mit Fleisch logischerweise zu tun und trifft einen totalen Nerv, schmeckt auch noch gut. Und dann hatte ich mit den Jungs immer wieder so Pläne gemacht, Mensch, eigentlich müssen wir doch einen Laden in Monaco aufmachen oder einen Laden in Hamburg. Und wie du schon richtig gesagt hast, irgendwie die Zeit ist natürlich eine Komponente gewesen. Hab die Pläne dann so ein bisschen in die Schublade gepackt und im Herbst letzten Jahres rief mich der Igor Matanovic, junger Fußballer, kenne ich seit 4 Jahren, ist inzwischen bei Freiburg, war damals noch bei Frankfurt und den habe ich über eine zuvorige, meinen Job zuvor bei Rogon habe ich den kennenlernen dürfen, aus Hamburg kommt, hat das Herz komplett am rechten Fleck und der hat nach dem Kontakt von dem Georgius gefragt und da dachte ich mir, weißt du was, Igor, vielleicht ist das der Moment, wo ich die Pläne mir jetzt aus der Schublade rausholen sollte. Und wir beiden machen das zusammen. Dann gab es noch einen Dritten im Bunde, der das Operative übernommen hat. Und dann hatten wir uns dann mehrfach darüber unterhalten und dann Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, komm, das Ding, das machen wir. Haben dann direkt am Rathaus eine Location gefunden und dann den ersten Oakberry Store in Norddeutschland eröffnet. Und das Ding ist jetzt seit dem 9.8. offen. Läuft sensationell. Interesse natürlich direkt so groß, weil wir so einen Nerv getroffen haben mit der Nummer, dass Oakberry sagt, Leute, ihr müsst weiter Gas geben. Wir brauchen den zweiten, dritten, vierten, fünften Store. Wie sieht's aus mit Bremen, Hannover? Und ja, da müssen wir jetzt uns einen guten Plan machen, eine gute Struktur schaffen, dass man das bewältigen kann. Aber irgendwie so ein Side-Business war so ein Gespür, war ein Instinkt. Und ich hatte, weil ich das Produkt auch wieder, das ist so ein bisschen wie in der F1. Mir liegt dieses Produkt Motorsport, ich hab's gern. Ich habe das Produkt Oakberry, das fühle ich. Selbst sehr sportlich aktiv. Das Produkt, das macht einfach Spaß. Und dann haben wir uns mal da reingewagt. Das Wasser ist ehrlicherweise eiskalt, bin ich ganz ehrlich. Da gibt's tagtäglich Challenges, die hier aufkommen. Aber wir haben Gott sei Dank ein super Team vor Ort in Hamburg, die alles bewerkstelligen, alles hinbekommen. Und plötzlich, ja, muss man sich um das Thema, wie man die ganze Kühlung anstellt, um das Produkt, was dann aus Brasilien nach Rotterdam kommt, von Rotterdam nach Hamburg. Ja, da gibt's dann auch wieder so kleine Quälereien, die man hat, aber macht bisher ultra Spaß und wird irgendwie eine coole Reise, sicherlich.
Aber bitte erklär mir eins, ich habe es bei dir auf Insta gesehen und na klar, wir leben in Zeiten von KI und Fakes. Bei dir auf Insta war eine Schlange vor dem Laden in Hamburg, die hunderte Meter war und es war nicht so, dass du da mit Nico Hülkenberg und dem ganzen Formel-1-Team drin gestanden hast und das irgendwie Autogramme und Freikarten für die Formel 1 gab, sondern es gab einfach nur die Bowl und Leute stehen hunderte Meter Schlange. Warum?
Das trifft einen Nerv, Tom. Das Ding trifft einen Nerv. Es ist nicht nur das Produkt, es ist ein Lifestyle. Und ich habe mich auch, also wir hatten die ersten 50 Bowls for free angeboten. Und ich dachte, das ist so ein bisschen der Grund, warum da diese Schlange so lang ist. Die Schlange ist wahrscheinlich jetzt gerade wieder so lang. Also das geht jeden Tag so. Die Leute verkörpern mit Oakberry wahrscheinlich ein Stück Freiheit. Dass man sich etwas kauft, was einem gut tut, was ein gesunder Fastfood-Snack ist. Man macht davon gern ein Foto, ist totale die TikTok-Generation. Keiner geht da rein, ohne sein Handy zu zücken und alle machen irgendeinen kleinen Snap von der Bowl im Hintergrund das Rathaus und veröffentlichen es sofort. Das ist, glaube ich, einfach, man zeigt mit diesem Oakberry Cup, dass man das Leben genießt, dass man Spaß dran hat, dass man sich gesund ernährt und dass man halt nicht zu McDonald's stiefelt, sondern auf sich achtet. Und das trifft total den Nerv der Zeit. Und ich habe es mir ehrlicherweise aber auch nicht so krass vorgestellt. Und vor allem dachte ich, die Schlange, wie gesagt, dass die aufgrund der ersten 50 Bulls so ist und nicht, weil die Leute so drauf stehen. Aber offensichtlich Volltreffer.
Was kostet die Bowl bei euch?
Wir machen die Preise nicht, die sind vorgegeben und startet bei 10 Euro, 10 bis 15. Und dann kannst du dir frei aussuchen, was da reinkommt. Von Whey-Protein über Granola, über Chiasamen, alles Mögliche, was gesund ist. Und das packt man da rein. Dauert knapp 5-6 Minuten in der Zubereitung, was nicht ganz so schnell geht. Aber war auch nicht so klar, dass man halt irgendwie jede Stunde da 150 bis 200 Leute hat. Aber ja.
Wow. Und was ist jetzt deine Vision in der Formel 1? Sind es 24 Rennen in 21 Ländern? Ist es jetzt dein Ziel, 24 Stores in 21 Städten aufzumachen? Oder was möchtest du als nächstes machen?
Nee. Da muss man jetzt immer die Vision, weil eigentlich erstmal, dass man einen richtig coolen Laden in Hamburg hat. Das war eine Vision. Und jetzt gerade wurden wir ein bisschen überrannt. Jetzt muss die Struktur geschaffen werden. Und die Vision ist, dass man ein gut laufendes Geschäft in Norddeutschland hat. Und dass man schon, natürlich wird das jetzt Interesse von anderen Seiten geben, das ist klar. Aber dass wir, weil wir da uns da auch mit den richtigen Kontakten die Karten gelegt haben, dass wir da einfach Norddeutschland einfach das sozusagen Oakberry repräsentieren.
Okay, jetzt noch ein Rätsel. Du bist der Wingman von Nico Hülkenberg, aber in dem Business mit Oakberry ist er nicht dein Wingman. Warum nicht?
Der Sportsfreund ist ja in Monaco ansässig und hat jetzt mit Hamburg nicht so viel am Hut. Und wir hatten mal darüber gesprochen, ob das irgendwie interessant sein kann. Am Ende auch wieder das Thema Interessenmanager. Würde er da beteiligt sein, würde es Kapazitäten, Interessen oder Kapazitäten vor allem von ihm ziehen, wo wir beide gesagt haben, vielleicht ist es besser, wenn er sich auf seine Sachen konzentriert. Der hat ja auch noch andere Business-Themen nebenbei und involviert sich nicht dort, um den Kopf möglichst klar beim Racing zu haben. Was nicht heißt, dass wir künftig nicht mehr vielleicht was anderes zusammen machen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber in dem Thema kam es dann nicht zusammen.
Vielleicht kannst du irgendwann sein Sponsor sein. Raul, ich habe noch zwei.
Gute Idee, ja.
Ich mache gerne die Vermittlung und inklusive Fee, bitte.
Ja, na klar, natürlich. Haben wir festgehalten.
Lass uns bitte noch zwei Learnings machen, weil du jetzt einfach mal so ganz nebenbei, neben deinem krassen Business mit 270, 280 Reisetagen in der Formel 1 High Performance jetzt noch was gefoundet hast. Und viele bei Tomorrow sind halt in der Startup- und Founder-Szene. Du hast es jetzt einfach gemacht, hast in Hamburg den Laden eröffnet, hast es riskiert, hast gehört, gesehen, erlebt, ah, da gibt's so ein geiles Food, das kommt aus Brasilien, könnte ein Business sein. Du hast es gemacht. Was ist so dein Learning daraus? Was würdest du da als Rat mitgeben? Menschen, die jetzt auch sagen, Mensch, ich habe auch ein interessantes Food, Getränk, was auch immer gesehen, aber soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht machen?
Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen locker erzählt, Tom. Mir natürlich vorher auch schlau gemacht mit vergleichbaren Standorten, ob das Thema wirklich funktioniert, ob es ankommt. Das Risiko ist natürlich dahinter. Es kann auch sein, dass es jetzt ein Hype ist und in einem Jahr verpufft. Das weiß man natürlich nicht, aber ich habe mich dann mit Standorten beschäftigt und mich mit den Menschen getroffen, die dort die Läden betreiben. Kopenhagen ein Beispiel, weil ich finde, Hamburg und Kopenhagen ist relativ super verschieden, aber irgendwie ähnlich. Im Norden Europas gelegen, wettertechnisch ist es im Sommer ultra schön, der Winter ist aber doch deutlich länger. Und dort hat man gesehen, dass die Läden auf ein Jahr hinweg deutlich profitabel funktionieren. Und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, okay, komm, trauen wir uns, schieben wir an. Klares Learning gewesen ist, mach dich möglichst schlau. Such dir alle Informationen, die du finden kannst, um dich ein bisschen abzusichern, damit du möglichst selbstbewusst die Sache angehst. Ich glaube, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist und du ja mit leicht gesenkten Schultern in so eine Sache reingehst, dann wird's auch nichts. Und wir sind da maximal selbstbewusst reingegangen, aufgrund auch dieser Vorinformation. Mach's mit Leuten, denen du vertraust. Ich habe über die 2 Jahre bei Haas hinweg mit den Oakberry-Kollegen ein sehr enges Vertrauen aufgebaut. Nicht nur zu dem Georgios, sondern auch zu dem Europachef. Und wusste, dass die uns bedingungslos unterstützen werden, wenn es auch mal irgendwo hakt. Und das ist, glaube ich, so das zweite wichtige Learning gewesen, was mir das Gefühl gegeben hat, okay, komm, woran hakt es jetzt, machen, weil die Informationen passten und das Vertrauen in die Kollegen, mit denen wir das machen wollten, war auch vorhanden. Die Fallhöhe war dann für mich, klar, die ist immer noch gegeben, aber sie fühlte sich nicht so hart und hoch an.
Okay. Und Raul, was ist dein großes Life-Learning? Oder anders gefragt, du bist jetzt 35 Jahre bei allem, was du in deiner Karriere schon erlebt und gemacht hast und an krassen Orten, wo du warst. Welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du jetzt nochmal 20 wärst und müsstest nochmal fresh starten, in die Startformation nochmal gehen?
Also ich glaube ehrlicherweise, so viel würde ich nicht anders machen. Ich war den Anfang 20, war ich noch vielleicht. Wobei, da habe ich dann gerade meine Ausbildung begonnen und habe einfach meinem Instinkt und meinem Herzen gefolgt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht, wenn man darüber nachdenkt, was will ich denn jetzt, das wird man ja oft gefragt, wo willst du in 5 Jahren sein? Und dann hast du da oben ein großes Ziel und glaubst, okay, dann möchte ich da und da sein. Könnte erschlagend sein, weil das ist wie ein großer Berg, der vor einem steht. Und wenn man hochguckt, denkt man sich, Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Dass man Tag für Tag seinem Instinkt, seinem Herzen folgt und vielleicht nicht direkt den Euros, sondern das, was einen wirklich berührt, was einen bewegt, dem Weg zu folgen. Und dann ist, glaube ich, auch der Gipfel irgendwann deutlich näher, als wenn man versucht, direkt in einem Schritt ganz nach oben zu kommen. Und so habe ich es eigentlich auch gehandhabt. Hatte jetzt nicht das perfekte Gleis, was mich jetzt in diese aktuelle Situation gebracht hat, sondern ich habe eigentlich immer meinem Herzen und meinem Instinkt vertraut. Und wichtig ist auch, dass man, glaube ich, nicht alles alleine macht, sondern wenn man mal ein Fragezeichen hat, ist es wichtig, selber auch einen Sparringspartner zu haben und sich auszutauschen. Und da habe ich die richtigen Leute auch um mich herum, die mir im richtigen Moment dann auch den richtigen Tipp geben, wenn mal irgendwo doch ein Fragezeichen aufkommt. Und ich glaube, es ist wichtig, auch dann sich einzugestehen, dass man mal einen Rat braucht.
Gibt es auch sowas wie Angst in deinem Leben, wenn ich mir vorstelle, ich habe mal in New York gelebt und gearbeitet, dann war so für mich mein Punkt, oh, jetzt in New York arbeiten, kannst du dir vorstellen, wie funktioniert das? Bei dir ist es so, du musst in Australien arbeiten, dann musst du in Japan arbeiten, dann musst du in Bahrain arbeiten, dann musst du in Amerika arbeiten. Gibt es eigentlich auch Momente der Angst und ein Mittel, wie du dieser Angst entkommst oder ein Selbstvertrauen entwickelst, zu sagen, ich war zwar noch nicht da, aber ich mach das, ich schaff das?
Ehrlicherweise nicht, ne. Ich glaube, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam, aber so Furcht ist das nicht so ein Thema, was mich tagtäglich betrifft. Also da bin ich eher, weil ich glaube ich immer relativ gut vorbereitet bin und im Vorwege antizipiere, was passieren kann, ist Angst, tritt dann ein, wenn ich wirklich vor Ort bin und weiß, okay, jetzt geraten mir hier die Zügel aus der Hand, dann kommt eher ja, Sorge auf, aber Angst ist kein Thema, was mich groß umgibt.
Macht wahrscheinlich auch Sinn in der Formel 1. Raul, vielen, vielen Dank, die Zielflagge ist da
Tom, ich danke dir.
Wie toll, dass wir unseren Formel 1 Podcast jetzt endlich mal geschafft haben.
Herrlich. Danke dir für die Zeit.
Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deinen Wingman natürlich, für Nico Hülkenberg und das ganze Sauber-Team, demnächst dann das ganze Audi-Team, dass ihr super viel Spaß habt, viel Erfolg habt und dass alle Formel-1-Fans draußen viel, viel Spaß dabei haben. Und von mir aus natürlich noch vielen Dank hier an das The Flag in München, dass sie uns hier die Flagge gegeben haben, dass wir hier unseren Podcast machen können. Vielen Dank an das ganze Team hier in München und an Maxi, der hier mit seinen Videokameras für euch ist.
Und du kommst natürlich gerne mal vorbei. Ich glaube, dein letzter Auftritt war in Österreich letzten Jahres. Also wenn es bei dir mal reinpasst, let me know. Bestenfalls nicht 3 Tage vorher, sondern mit ein bisschen Vorlaufzeit und dann kriegen wir das hin.
Ja, super gerne. Und super gerne ein spannenderes Ziel als Österreich. Wenn ich mir was auf der Weltkarte aussuchen kann.
Wo würdest du hinfliegen? Eine Wahl?
Melbourne. Ja, Melbourne. Ich war noch nie in meinem Leben in Australien. Mag das gar nicht sagen, aber Australien ist so ein Blindspot noch auf meiner Lebenskarte. Ich war noch nie da.
Müsste ich mich entscheiden, wo ich in 10 Jahren leben sollte, dann wäre es Melbourne.
Okay, warum?
Ist einfach eine überragende Stadt. Man hat alles. Es ist eine Stadt, die ultra coole Events hat. Man hat die Formel 1, man hat Tennis, man hat andere Sportarten, man hat eine Downtown, eine richtig coole Stadt. Man hat das Gefühl, in der Weltstadt zu sein. Gleichzeitig 300 Meter rausgelaufen, es ist knallgrün. Dann hat man Beach und irgendwie immer ganz gutes Wetter. Die Leute sind da cool, die sind weltoffen, die lieben die Formel 1, deswegen sind alle auch immer gleich excited, wenn man dort ist. Ist eine gute Energie in der Stadt. Man hat irgendwie einmal alles. Und auf dem anderen Ende der Welt zu sein, ist irgendwie auch ein cooles Gefühl. Deswegen Melbourne wäre es.
Total witzig. Weißt du, mich fragen oft Leute, hey, wie kommst du auf die Idee, dass du die Gäste einlädst? Warum gerade dieser Gast? Warum gerade dieses Thema? Ich sage immer, weil es mich gerade interessiert, weil mich der Mensch gerade interessiert, das Thema gerade interessiert. Und ich habe jetzt schon eine Vision, den nächsten Podcast oder einen der nächsten Podcasts aus Melbourne.
Gute Idee.
Deal.
Geil.
Danke.
Danke dir, Tom.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.